Welcome to my G-spot.
Hi Leute, ich bin Stefanie Giesinger und ich bin zurück in meinem G-Spot. Wir befinden uns hier, weil ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen möchte, die mich und euch sicherlich auch beschäftigen. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Freundinnenschaften, Beziehungen, alles Mögliche. Ich möchte am liebsten hier Tabus brechen und mit unterschiedlichen Gästinnen über die unterschiedlichen Themen sprechen. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und wie immer fange ich an mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken. Die Morning Pages, meine Gedanken zu diesem Thema. Ich bin im Urlaub, mache mich bereit, alleine an den Strand zu gehen. Mein erster Gedanke, was ziehe ich über mein Bikini an? Ich will nicht auffallen, sicher sein, vielleicht sogar mit meiner Kleidung verschwinden. Ich verbringe den Tag lesend aus dem Buch Toxische Weiblichkeit am Meer. Ich bin gefesselt, erkenne mich, meine Freundinnen und weibliche Familienmitglieder in unzähligen Passagen wieder. Ehe ich mich versehe, ist auch schon der Abend angebrochen. Das Strandcafé ist leer, nur noch ein paar Mitarbeitende, mein Buch und ich. Vertieft in den niedergeschriebenen Worten von Sophia Fritz bemerke ich kaum, wie sich ein Mann ca. 10 cm neben mich auf meine Bank setzt. Ich schrecke auf, schau hoch, er sagt auf Englisch, »Hallo«. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier hinsetze. Ich schaue mich um, das Café hat zig leere Sitzmöglichkeiten. Ich will weiterlesen, habe kein Interesse an Konversationen, doch alles, was ich sage, ist klar. Ich drehe mich von ihm weg, versuche zu signalisieren, dass ich in Ruhe gelassen werden will, subtil, nicht auffordernd. Er fragt über meine Schulter, was ich denn lese. Ich antworte, Toxic Femininity und drehe mich wieder fort. Er fragt, ob er ein Foto von dem Buch machen kann. Er würde es gerne weiterempfehlen. Wie das Leben es so will, lese ich gerade in dem Moment über den Prototypen des guten Mädchens. Das Mädchen, das gefallen will. Sogar denjenigen, die sie selbst nicht mag. Ich finde mich wieder in den Beschreibungen. Trotzdem kann ich nicht ausbrechen. Ich schließe mein Buch und lasse ihn das Cover abfotografieren. Ich bin sauer, aber lächle weiter. Er sagt, er sei Pierre, fragt mich nach meinem Namen und streckt mir seine Hand hin. Am liebsten würde ich meine Sachen nehmen und rennen. Doch ich gebe ihm, wie es vom Good Girl verlangt wird, meine Hand. Es hat mehrere Versuche gebraucht, ihm mit meinem Wegdrehen, Weggucken und Weiterlesen zu signalisieren, dass ich kein Interesse habe. Es auszusprechen würde mir nie einfallen. Er geht. Ich atme auf und denke mir, super, ich hab's geschafft. Das Café schließt und ich ziehe um, lege mich auf mein Handtuch in den Sand. Während ich mit meiner Kamera Fotos vom Meer mache, kommt er wieder. Er fragt mich, was für eine Kamera ich nutze. Er sei ein super Fotograf und er würde gerne Fotos von mir machen. In mir kocht es und ich fange an zu lügen, indem ich auf Englisch sage, nein, nein, ich mache lieber Fotos, als auf Fotos zu sein. Wieder benötige ich mehrere Minuten, um ihm nett eine Abfuhr zu erteilen. Ich bin sauer, als er geht. Merkt er denn nicht, dass ich kein Interesse habe? Ich lege mich wieder hin, denke über die Situation nach, doch viel Zeit habe ich nicht, denn direkt darauf löst ihn ein weiterer Mann ab und fragt, was der Typ von mir wollte. Ich bin erleichtert, jemand, der mich schützt und unterstützen will, dachte ich. Ich bin sofort ehrlich und sag, er war super nervig, hat mich schon im Café angesprochen und dann wohl hierher verfolgt. Der Fremde hört mir nickend zu und setzt sich selbstverständlich, fast schon in Slow Motion, zu mir aufs Handtuch. Ich kann es nicht fassen, will ausrasten, schreien, doch bin vollkommen versteinert. Er fragt mich, was ich hier alleine mache und ich antworte bestimmt, alleine sein wollen. Er sagt, dass er es nachvollziehen kann, denn gestern wollte er auch alleine sein. Ich schaue ihn empört an. Er fragt nach meinem Namen und streckt mir seine Hand entgegen. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt bricht es aus mir aus und ich bitte ihn, höflich zu gehen. Er schaut mich verwundert an und sagt, nur um es klarzustellen, ich wollte dich hier nicht anmachen. Und ich sage, danke, das habe ich auch nicht angenommen. Ich möchte trotzdem alleine sein. Bitte geh jetzt. Er sitzt immer noch da. Das Pärchen, das unmittelbar neben mir liegt, fängt an zu kichern. Der Typ fragt allen Ernstes, was ich später noch mache. Ich sage wieder, alleine sein und bitte ihn zu gehen. Er steht auf, legt sich 3 Meter hinter mich mit seinem Rucksack als Stütze für seinen Kopf und starrt mich an. Ich bekomme Panik, 4% auf meinem Handy. Ich rufe meinen Partner an und erzähle ihm wütend, was passiert ist. Er beruhigt mich, sagt, ich soll nach Hilfe fragen, doch das ist mir zu unangenehm. Wir legen auf und ich fühle mich super unsicher, habe Angst und bin traurig darüber, dass mein wunderschöner Tag überschattet ist von den negativen Momenten. Ich entscheide mich zu gehen, ziehe meine Sachen im Liegen an, denn ich will nicht, dass er mich noch besser im Bikini betrachten kann, wenn ich aufstehe. Ich versuche ihn unbemerkt im Blick zu behalten, den Moment zu erwischen, in dem er mich nicht sichtlich beobachtet. Greife meine Tasche und mein Handtuch, um nach Hause zu fliehen. Vor mir liegen 10 Minuten Fußweg durch den Wald mit inzwischen 2% Akku. Ich blicke mich alle paar Schritte um. Die Angst ist da, dass er mich verfolgt. In der Unterkunft angekommen, erzähle ich meinen Freundinnen das Erlebte. Sie trösten mich, teilen ähnliche Situationen. Warum diese Szene so passend ist zu unserer heutigen Gästin und dem Buch, das sie geschrieben hat, darüber freue ich mich jetzt, mit ihr zu sprechen. Diese Autorin hat keinen klassischen Lebenslauf. Sie hat mit Anfang 20 ihren Debütroman herausgebracht, hat eine Ausbildung als Jugendguide für Gedenkstätten, als Sterbebegleiterin und als Tantramasseurin. Sie ist ausgebildete Drehbuchautorin, schreibt journalistische Texte für diverse Magazine und vor kurzem hat sie ein Buch herausgebracht, das eine regelrechte Diskussionswelle losgetreten hat. Darin geht es um toxische Weiblichkeit. Was genau das ist, warum es uns alle etwas angeht und wie wir ihr begegnen, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Sophia Fritz.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du da bist. Ich habe dein Buch wirklich verschlungen und das habe ich dir gerade schon gesagt, habe nochmal so eine ganz andere Wahrnehmung über mich, mein Verhalten, meine Reaktion und finde es einfach extrem cool, dass ich jetzt mit der Autorin hier darüber sprechen kann. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Richtig gerne. Und ich danke dir auch so sehr für die Morning Pages. Ich fand sie so eindrücklich gerade geschrieben und so passend. Und ich habe gemerkt, ich habe so gelacht und gleichzeitig hat es mir so wehgetan. Also beides. Diese Kombi von, oh Gott, ich kenn's und wie krass, dass das uns passiert.
Ich finde auch bei der Geschichte, die mir widerfahren ist, konnte ich dann auch ziemlich gut wahrnehmen, wieso ich mir diese unterschiedlichen Verhaltensmuster auch wirklich angeeignet habe. Aber darauf kommen wir gleich zurück. Ich möchte erstmal so ein bisschen über dich sprechen. Du machst ja unterschiedliche Jobs, wie zum Beispiel Tantra-Masseurin oder Sterbebegleitung. Wie kam es dazu? Wie hast du dich für diese Jobs entschieden?
Also zuerst kam die Sterbebegleitung. Das kam schon richtig früh und da war ich noch total naiv. Ich war irgendwie 17 oder 18 und dachte, ich werde eh sterben. Also so, krass. Das wird passieren.
Okay.
Und wenn das passiert, dann kann ich mich ja einfach jetzt schon darauf vorbereiten. Und dann habe ich mich zu der Ausbildung angemeldet und das war eine richtig tolle Ausbildung, es hat total Spaß gemacht, also nur neben dem Studium einfach als Ehrenamt. Und das lag aber vor allem daran, weil es der erste Raum war, der so intergenerationell war, also wo ich mit älteren Frauen irgendwie auf Augenhöhe viel zu tun hatte und auch mit älteren Menschen einfach viel zu tun hatte. Und ich das Gefühl habe, gerade im Hospiz ist das Alter plötzlich so egal. Und es geht einfach nur um diese Begegnung auf Augenhöhe. Und auch um so ein absichtsloses Dasein. Also ich kann gar nicht mehr helfen und es geht nicht mehr darum zu sagen, es wird alles wieder gut, weil offensichtlich wird nicht alles wieder gut. Also jeder weiß, warum er im Hospiz ist. Und es geht nur noch darum, da zu sein und präsent zu sein.
Und wie bist du dann zum Schreiben gekommen? Was hat dich da inspiriert?
Das Schreiben habe ich schon früher gemacht. Also das Schreiben war das Erste. Das habe ich, glaube ich, ab der 4. Klasse habe ich gesagt, ich mag Bücher schreiben. Und das habe ich dann auch immer nebenher gemacht und auch schon neben dem Drehbuchstudium dann die ersten Bücher geschrieben, Drehbücher dann auch. Und habe gemerkt, ich möchte eben diesen Ausgleich haben. Also einerseits liebe ich Worte und ich liebe den Ausdruck darüber und auch, also so cool, dass, also wegen dem Buch bin ich ja hier. Mhm. Also, dass man einfach was schreiben kann und dann geht das in die Welt und andere Leute resonieren damit oder resonieren vielleicht auch nicht, aber es finde ich eine unglaublich schöne Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit Fremden über Bücher, über Worte. Und zeitgleich merke ich, wenn ich zu lange in dem analytischen Denken drin bin und dem abstrakten Denken, fehlt mir mein Dasein. Mir fehlt mein Auf-der-Welt-Sein und dann muss ich wieder massieren oder Menschen treffen und irgendwie handwerklich arbeiten und genau, also in meinem Körper ankommen durch die Körperarbeit und für mich ist Sterbebegleitung irgendwie auch eine Form von, nicht eine Form von Körperarbeit, aber eine Form von Menschenbegleitung und einfach da zu sein, ohne das jetzt so durchzuanalysieren.
Okay, also da kannst du es wirklich vollkommen ablegen zu analysieren, weil es ist schon alleine, wie du das Buch geschrieben hast, ich fand das einfach krass, wie du alles beschreiben konntest und du bist im gleichen Alter wie ich und habe ich auch gedacht, du musst ja wirklich super bewusst alles wahrnehmen, was in dir vor sich geht und was in deiner Außenwelt vor sich geht.
Ich versuch's, aber ich glaube auch, dass das halt der Teil ist, wo ich dachte, dass davon profitieren ja Leute, wenn sie das lesen können.
Mhm.
So, ich glaube, das ist schon auch gefiltert.
Mhm. Das Buch, worüber wir sprechen, das heißt ja auch relativ provokant toxische Weiblichkeit. Was genau ist das?
Das wusste ich eben am Anfang auch noch nicht.
Ja.
Also am Anfang habe ich nur diesen Begriff mal gelesen im Internet, irgendwo in so einer Kommentarspalte, ich glaube bei Andrew Tate oder so, also bei so einem, wo ich dachte, boah, nee, fuck, das kommt von so einem männlichen, gekränkten Ego, das jetzt so zurückschießt nach irgendwie 6 Jahren alte weiße Männer, Mansplaining, Manspreading und man sagt so, okay, es ist doch toxische Weiblichkeit, gibt's. Und ich habe den Begriff gelesen und mir ist sofort so ein bisschen übel geworden, weil ich dachte, oh fuck, ich verstehe, warum der Begriff gerade kommt. Es macht Sinn, dass einfach dieses Interesse umschwingt und irgendwie der Fokus auf die Frauen jetzt gerückt wird, weil wir so lange den Fokus so einseitig auf Männer gerichtet hatten, auf Männerkritik.
Wurde da eine Gästin von Andrew Tate kritisiert mit dem Begriff? Oder?
Nee, ich glaube einfach, es ging nur darum zu sagen, Frauen sind ja doch die Bösen und es gibt eben toxische Weiblichkeit und da fallen dann eigentlich alle Frauen drunter und auch, wenn sie eben diese Opferhaltung stilisieren. Also wenn sie sagen, sie sind ja Opfer von Männern, das machen die ja nur, um zu manipulieren. Mhm. Das war aus so einem Dreh rausgeschrieben.
Okay.
Genau, und mein Problem war in dem Moment, dass ich so eine ganz große Abwehrhaltung wahrgenommen habe bei mir. Dass ich gemerkt habe, boah, das fühlt sich gar nicht gut an, es fühlt sich misogyn an, frauenfeindlich.
Mhm.
Und zeitgleich konnte ich den Begriff aber auch nicht ganz ablehnen. Also ich dachte, oh Gott, also irgendwas ist da schon.
Mhm.
Irgendwas, ich nehme ja Dissonanzen wahr und ich nehme wahr, wie ich manche Rollen spiele oder in manchen Situationen sofort in was Nettes falle und den Kopf schräg lege und so lächle. Das macht mein männlicher Partnerkollege nicht. Also das sind ja Rollen, die ich irgendwie bediene. Und da zu gucken, okay, wo sind die destruktiv? Und deswegen dachte ich, wir müssen diesen Begriff jetzt nehmen und prägen, und zwar aus einer feministischen Sicht raus. Bevor wir ihn einfach so ablehnen und sagen, okay, nee, das gibt's sowieso nicht, müssen wir ihn nehmen und sagen, was daran ist frauenfeindlich, was ist misogyn und wo sind aber auch wirklich Punkte, wo wir dran arbeiten können und sollten.
Mhm.
Und da habe ich dann toxische Weiblichkeit so einsortiert, dass ich dachte, also toxisch im Sinne von destruktiv, im Sinne von, wo bin ich nicht im Kontakt? Also entweder nicht im Kontakt mit mir oder nicht im Kontakt mit der anderen Person.
Ah.
Und das passiert mir auch total oft oder ist mir früher auch, glaube ich, noch öfter passiert. Und also wenn wir jetzt von deinen Morning Pages, die so genial sind, dieses Beispiel nehmen von eigentlich bist du wütend und es gibt irgendwo eine Grenze zwischen dieser Wut und wie sie sich nach außen ausdrücken kann. Und das ist irgendwie, scheint so unmöglich. Selbst wenn innen eine Wut ist, ist dann so ein, nee, danke, und dann lacht man noch meist. Ich lach dann noch. Sagst du, hahaha, nee, bitte lieber nicht. und mache das so nice. Und danach und währenddessen eigentlich schon frage ich mich, warum? Warum mache ich das? So, und da ist ja erstmal aus dem Kontakt sein mit der anderen Person, weil ich sie eigentlich anlüge.
Ja, stimmt.
Oder verachte. Mhm. Und ihm aber diese Verachtung gar nicht mitteile.
Stimmt.
Und unten aus dem Kontakt sein mit mir, weil ich mich kritisiere und denke, boah, ich verhalte mich gerade gar nicht so, wie ich das von mir möchte oder so. Und das waren immer die Momente, wo ich dann geschaut habe, wann mache ich das? Wo hakt sich irgendwas? Wo verhakt sich irgendwas in mir? Wo komme ich aus einer Situation und denke, oh, das war gerade irgendwie komisch. Und warum? Mit älteren Kolleginnen, mit Müttern, mit Freundinnen, da immer zu schauen, was ist das? Und eine andere Überlegung war dann noch zu schauen, wo sind wir auf Augenhöhe und wo eben nicht. Und da ist eben toxische Weiblichkeit, ist mein Eindruck, dass wir das oft so definieren, dass wir sagen, toxische Männlichkeit verortet sich immer über dem Gegenüber. Also, dass man in so einem Alpha, in so einer Alpha-Rolle ist oder so eine ja dominante Position einnimmt und sagt, Frauen sind irgendwie mein Anrecht. So der Typ in den Morning Pages hat irgendwie das Gefühl, er hat das Anrecht, zu dir aufs Handtuch zu kommen.
Bah.
Das ist so weird, das würde ich nie machen, weil ich nicht denken würde, ich hätte das Anrecht. Also das kommt ja irgendwie von oben nach unten, dass man denkt, klar darf ich.
Ja, stimmt.
So. Und da ist mir aufgefallen beim Schreiben, dass sich eben toxische Weiblichkeit bei mir gar nicht so oft oben verortet. Nicht so oft sagt, ich habe eh das Anrecht, sondern meistens erstmal über das Unterordnen, über das Kleinmachen und Liebmachen und Süßmachen, darüber versucht dann irgendeine Form von Kontrolle oder Sicherheit zu gewinnen oder geliebt zu werden oder whatever. Ja.
Ergibt total Sinn. Und wieso hast du dann gedacht, es ist so wichtig, darüber zu schreiben? Wolltest du, dass Frauen sich mehr verstehen? Oder ja, was war so dein Anreiz?
Ja, also ich dachte, der Begriff kommt, so oder so.
Ja.
Die Frage ist nur, wer ihn prägt, und ich möchte ihn nicht per se prägen, weil ich glaube, das ist ein Begriff, so wie toxische Männlichkeit, der aus ganz vielen Perspektiven geprägt werden wird. Das wird nicht nur eine Person machen. Und ich dachte aber, ich kann es versuchen und ich kann es versuchen, aus einer anderen Haltung rauszumachen, als ich das bei toxischer Männlichkeit gesehen habe. Was mich da extrem stört und irgendwie, was sich bei mir nicht rund angefühlt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, wenn wir über toxische Männlichkeit reden, dann beschämen wir total oft. Also wir beschämen Männer und sagen, ja, man lol oder Männer trash.
Ja.
Und verachten die einfach. Also so ein Kult, der so eine lässige Verachtung gegenüber Männern. Und das tut mir immer ein bisschen weh, auch wenn ich es total verstehe, 100% verstehe und auch so selber das auch fühle, denke ich, boah, so kommen wir nicht weiter. Also
ja.
Mit einer lässigen Verachtung kommen wir nicht weiter.
Ja.
Und ich möchte nicht mit Beschämung arbeiten.
Hm.
Das war mein Ziel, dass ich weder Männer beschäme, noch Frauen beschäme und eben sage, ich will noch nicht mal mich beschämen. Ich will nur neugierig gucken, warum mache ich das? Warum beschäme ich andere Frauen? Warum fühle ich mich in Konkurrenz? Warum lüge ich? Warum? Und das alles sind ja Sachen, die sich eigentlich total eklig anfühlen.
Hm.
Und ich wollte den Ekel wegnehmen. Sagen, ich mach's aber, ich fühle mich so, so ist das. Und eigentlich ist das ja systemisch. Eigentlich geht's uns allen so. Und wenn wir offen darüber reden könnten, dann glaube ich, also mein Ziel ist das nicht, dass es zu so einer Perfektion kommt, wo man sagt, ich bin jetzt endlich nicht mehr toxisch und irgendwie der reinste Engel.
Ja.
So das nicht, sondern in so eine Ganzheitlichkeit zu kommen und sagen, ah, das und das und das bin übrigens auch ich. Und ich nehme Verantwortung dafür, weil ich die Teile anerkenne, dass sie da sind.
Ja, und was mir auch schon geholfen hat beim Lesen, ist, Begriffe dafür zu haben, um sich besser zu verstehen. Und irgendwie kommt mit dem Verständnis dann auch ein Mitgefühl. Also ich neige schon sehr dazu, denn ich bin die Powerfrau, dazu kommen wir auch nochmal später. Ich habe viele deiner Prototypen in mir, definitiv. Aber zum Beispiel dieses super kontrolliert sein und versuchen eben perfekt zu sein. Und wenn mir dann etwas nicht gelingt, wie jetzt zum Beispiel diese eine Konversation mit dem einen Typen, der mich anquatscht und ich will eigentlich sauer sein, bin aber so, hey, natürlich kannst du ein Foto von dem Cover von dem Buch machen. Und danach bin ich normalerweise so sauer. Und dadurch, dass ich viel mehr verstehe, woher das kommt, auch mit dem guten Mädchen sein wollen, bin ich so, ah, vielleicht, ja, ich sollte auf jeden Fall Verantwortung für mein Handeln übernehmen, aber vielleicht ist es ja auch eine Art von Schutz, die ich eben auch antrainiert habe, weil ich eben in der Gesellschaft lebe, in der ich lebe. Und das tun so viele andere Frauen auch. Und dementsprechend hat mir das echt so viel geholfen, Mitgefühl für mich zu haben, was ich echt schön finde. Also danke ja, dafür. Schön. Werbung. Sprechen wir doch mal über Herbststylings. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, aber ich bin froh, dass die Temperaturen etwas kühler werden inzwischen. Und was ich am meisten eigentlich am Herbst mag, ist die Mode. Man kann sich wieder so ein bisschen in Mode verlieren und verlieben und einfach mal ein paar Sachen austesten, ohne dass man sie die ganze Zeit voll schwitzt und gefühlt nichts tragen kann. Ich bin ja eine kleine Comfy-Maus und ich trage eigentlich nur bequeme Sachen. Die sollen aber auch cool aussehen. Deswegen bin ich auch eine kleine Denim-Maus, Leute. Und zwar so eine weite, schöne, lässige Denim-Hose ist mein Herbst-Must-Have. Levi's hat tatsächlich den allercoolsten und besten Schnitt. XL Straight. Ich sag's euch, top. Auf meinem Instagram findet ihr sie eh schon überall, gefühlt auf jedem Foto. Es ist so eine leichte, weite Hose mit so einer oversized Passform und hat auch noch so ein Bindeband aus Denim oben. Und damit kann man die Hose dann etwas weiter oben an der Taille tragen oder auch weiter unten. Finde ich richtig cool. Und das ist so gefertigt aus klassischem und nicht dehnbarem Denim. So richtig Workwear. Liebe ich. Und natürlich können die 2000er auch weiter zurückkommen in unsere Popkultur, Leute. Nicht nur in der Musik, habe ich das Gefühl, wir machen gerade einen riesen Throwback, sondern auch in der Mode. Und da hat Levi's die Super Low Boot rausgebracht. Das ist so eine super Low-Rise Jeans, so wie man sie kennt aus diesen alten Christina Aguilera Musikvideos. Und sie ist super straight, wie eben aus den 2000ern geschnitten. Und unten hat sie so einen kleinen Bootcut. Sie ist eine der heißesten Hosen, denn sie hat eine der niedrigsten Schnitte aller Zeiten. Zugreifen, Leute. Finde ich super cool. Und das ist nach dem Vorbild der legendären Levi's Super Low Modelle aus den 2000er Jahren. Also Y2K-Look is coming back. Es gibt noch ganz viele andere Modelle und es gibt Denim-Skirts. Auch weite, lange Denim-Röcke. Auch so ein Mermaid-Skirt. Und es gibt bestimmt ein paar Füchse unter euch, die mich vielleicht sogar auf Levi.com entdeckt haben oder ja, Levi's schon auf meinem Insta gesehen haben. Schaut gerne mal bei Levi.com vorbei. Ihr findet alle möglichen Modelle und vielleicht auch Frau Giesinger im Online-Store. Also, happy shopping. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Wie waren denn so die Reaktionen auf das Buch?
Tatsächlich viel besser als erwartet.
Okay, du hast mit negativen Reaktionen gerechnet.
Klar. Also erstmal, also meine größte Angst war eigentlich, dass ich den Ton nicht richtig treffe.
Aha.
Und das von so rechten oder so sehr konservativen, frauenfeindlichen Menschen gut gefunden wird. Die dann sagen, jawohl, es sind doch die Frauen, wir wussten es. Und voll gut, wenn das dann noch eine junge Frau schreibt. Also so als Freibrief irgendwie. Und ich dachte, shit, das darf nicht passieren. Es darf kein frauenfeindliches Buch werden. Ich wollte kein Lob von alten Männern für das Buch. Und das ist aber, glaube ich, gelungen. Zumindest haben wir alles dafür versucht. Wir haben ganz, ganz viel feministische Literatur auch zitiert und total toll zusammengearbeitet. Also ich habe ganz, ganz tolle, wunderbare Lektorinnen gehabt, Laura und Sabina. Und da kam auch bis jetzt kein negatives Feedback. Total cool. Und was mich auch überrascht hat, und zwar positiv überrascht, war, dass ganz viele ältere Frauen zur Lesung kamen. Also so 60 plus oder sie kamen mit ihren Töchtern zusammen oder haben dann irgendwie 3 Bücher mitgenommen, meinten, sie lesen das mit ihren Freundeskreisen und so. Und das fand ich so cool. Also, ja, das war bis jetzt eigentlich wunderschön, ehrlicherweise.
Wow, richtig gut. Ich bin auch letztens in einen Buchladen hier in Berlin reingelaufen und als allererstes war dein Buch da riesengroß aufgebaut und ich fand das richtig cool. Ich fand es auch spannend, wer das Buch so mitgenommen hat. Es sind ja schon einige Also gratuliere dir.
Danke.
Richtig cool.
Mir fällt das so schwer, so ein Kompliment anzunehmen, weil das Buch sehr erfolgreich war und oder ist eigentlich gerade. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Und also Danke zu sagen eigentlich an alle Leute, die das Buch kaufen. Und ich finde es so krass, wie, also eigentlich so eine Qualität von diesen weiblichen Eigenschaften. Das eine ist ja diese krass kritische Stimme, die man immer in sich trägt und alles sofort verbessern möchte an sich selbst und total genau weiß, wo die Schwachstellen eigentlich sind und was man noch besser können sollte. Und das würde ich genau definitiv einordnen als toxisch weibliche Eigenschaft. Und da ist aber auch eine enorme Ressource dabei, was Reflexionsfähigkeit angeht und so eine Demut oder irgendwie so eine, wie nennt man das, so das Gegenteil von Stolz, dass man das Buch sieht und denkt, ah ja krass, vielleicht geht mich das was an, vielleicht kann ich noch was lernen. Selbst mit 60 oder 70 hatte ich Leute auf den Lesungen, die ich dachte, das ist so cool.
Total hilfreich, das auch nochmal zu betrachten, dass wir Frauen uns vielleicht auch aufgrund unserer toxischen Weiblichkeit weiterentwickeln können.
Genau,
ne?
Ja.
Du hast geschrieben in deinem Buch, wo es vor ein paar Jahren zumindest noch eindeutig feministische und noch eindeutig unfeministische Haltung gab, kann heute fast alles feministisch sein. Ich habe darüber auch mit Sophie Passmann und Salwa Humsi gesprochen und man kann wirklich inzwischen alles heute als feministisch labeln und das verwässert den Begriff so sehr. Was bedeutet das denn eigentlich für dich?
Feministisch bedeutet für mich erstmal, also der Kampf um Gleichberechtigung und der Kampf um Augenhöhe und also radikale Augenhöhe, auch intergenerationell, intergeschlechtlich. Und mir ging das so, also dieses Empowerment die letzten Jahre, wo so viel irgendwie, also so wahllos im Grunde empowered wird, da hatte ich oft kein gutes Bauchgefühl. Und das hat weniger damit zu tun, dass ich nicht möchte, dass sich Leute frei ausleben, sondern was mir so ein bisschen aufgestoßen hat, war diese Glorifikation von Macht und Glorifikation von Einsamkeit und Glorifikation von, ich brauche eigentlich niemanden und ich bin so eine empowerte Frau. So das, wo ich dachte, ah, ich, das ist für mich nicht die Richtung, wo ich hin möchte. Mhm. Ich möchte mit anderen Menschen zusammenarbeiten, ich möchte geliebt werden und ich möchte Liebe erfahren. Und das geht nicht, wenn ich mich auf diese Glorifikation von Macht so einschränke und sage, darum geht's und Hauptsache, ich bin oben. Und ich glaube, das haben wir irgendwie von den Männern übernommen, dass wir denken, naja, wenn die das machen und wenn ich das jetzt mache, dann ist das Feminismus.
Hm.
Und das, glaube ich, da fahren wir irgendwie in eine Sackgasse rein. Das kann nicht der Weg sein. Also für mich wäre Feminismus ein Weg zu finden, all die inneren Bedürfnisse auch mit aufzugreifen, mit anzusprechen, Gemeinschaften zu bilden und ja auf Augenhöhe miteinander zu sprechen zu kommen.
Hm.
Und das andere ist auch, und das habe ich eben in diesem Hospizkurs auch gemerkt, wie sehr mir ältere Frauen fehlen.
Mhm.
Als Mentorinnen, als Frauen, die mir von ihren Lebensgeschichten erzählen, die sagen, ah, okay, wie die mich unterstützen. Und da merke ich so oft so einen Graben irgendwie, also gerade intergenerationell, gerade zwischen Frauen, so von älteren Chefinnen, die eher sagen, nee, da musst du auch durch, also das harte, so Abhärten eher das da haben oder eben von Kritik. Also irgendwie ist so Kritik viel mehr da als der Support unter Frauen.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht so gut über Verletzungen sprechen können. Also gerade was so die sexuelle Biografie angeht.
Mhm.
Ich weiß so wenig von älteren Frauen in meinem Umfeld über ihre sexuelle Biografie, weil das ja auch noch was ist, wo man nicht drüber gesprochen hat.
Das ist ein Tabutopic.
Ja, wie anders das wäre, wenn wir damit aufgewachsen wären.
Ja.
Mit den Erfahrungsberichten von, was hast du gelernt? Wie gingst du damit um? So, das wäre so eine andere Welt, wenn wir uns nicht immer nur auf uns und irgendwie auf diese Bravo beziehen müssten.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, finde ich auch spannend, denn in welche Richtung sich der Feminismus entwickelt, ist ja auch sehr stark abhängig von unserer Popkultur. Und wir werden eben super stark beeinflusst von Social Media, Musik und da geraten ältere Frauen doch schon sehr schnell an den Rand der Gesellschaft. Und du hast recht. Ich habe selbst darüber nachgedacht, ob ich vielleicht auch ältere Frauen kenne, die keine Kinder haben. Und ich kenne eine Frau. Und dann war ich so, warte, wie viele ältere Frauen kenne ich denn, außer die in meiner Familie? Sehr, sehr wenig. Weil ich mich auch natürlich in meinem Dunstkreis bewege Und das beeinflusst meinen Werdegang. Und du hast in deinem Buch auch geschrieben, wenn wir unsere eigene Prägung verstehen, können wir entscheiden, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen wir beibehalten und welche wir zugunsten größerer Empathie und eines mehr an Gelassenheit und echter Nähe ablegen wollen. Hat sich auch total sinnvoll für mich angehört. Wie zeigt sich toxische Weiblichkeit im Alltag? Wie verhält man sich so typisch toxisch weiblich?
Also ich habe im Buch versucht, das über die 5 Prototypen aufzubauen. Ja. Ich habe erst überlegt, ob ich das Buch so aufbaue, dass ich in Beziehungskontexten denke. Also die Beziehung mit mir selbst, die Beziehung zu meinen Freundinnen, zu Arbeit, zu Familie, zu Partnern. Und habe dabei gemerkt, dass das macht irgendwie wenig Sinn oder ich kriege das nicht hin, weil wir so frauenfeindlich groß werden und mit so vielen frauenfeindlichen Begriffen zu tun haben, die uns so stark prägen. Und wenn ich das nur auf das Individuum beziehe, dann kommt das zu kurz.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich bewusst für so frauenfeindliche, frauenempowernde Begriffe entschieden, die also das gute Mädchen, die Powerfrau, die Mutti, das Opfer und die Bitch, weil ich an denen irgendwie so klar oder festmachen wollte, von was genau wird uns denn unterstellt als Frauen und wo trifft das zu und wo trifft das einfach nicht zu. Und ich habe versucht, Begriffe zu nehmen, die immer wieder kommen. Also bei der Bitch zum Beispiel, da war früher, als ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber als ich so 10, 11 war, gab es noch so den Begriff der Zicke und
ja, klar.
Zickig sein und Zickenalarm. Ja. Und das habe ich jetzt schon 10 Jahre nicht mehr gehört. So. Zicke ist irgendwie kein Begriff gerade mehr, aber die Bitch ist da.
Und tatsächlich, davor, ja, sorry, dass ich dich unterbreche, wieder? Aber ja, zickig ist so was Positives inzwischen. So wenn was cool ist, so lange gestylte Nägel, dann ist so, oh ja, voll zickig.
Ach cool, okay, in Berlin kommst du wieder. Ja.
Entschuldigung.
Und Brad auch, oder? Also ich glaube, das kommt eigentlich jetzt mit dazu.
Genau,
das,
Brad. Dasselbe. Ja, genau. Würde ich auch sagen, ja. Vor allem durch diesen Song von Charlie XCX.
Genau.
Ja.
Genau. Und früher war es halt Tussi oder Diva.
Mhm.
Also wir finden irgendwie neue Wörter, aber das Phänomen stirbt nicht aus.
Ja.
Wir immer wieder das Gefühl haben, wir müssen es neu beschreiben. Und ich habe und bei dem guten Mädchen ist so, dass schon Virginia Woolf darüber geschrieben hat, dass sie nannte das gute Mädchen den Engel im Haus, den sie töten muss, um überhaupt authentisch schreiben zu können. Und da dachte ich, okay, wenn das Phänomene sind, die mit so vielen Jahrzehnten schon hier sind oder also Generationen prägen, dann müssen wir da mal drauf gucken und gucken, was bringen wir Mädchen bei über sich selbst. Und genau, bei dem guten Mädchen wäre das, glaube ich, dieses nett sein, unsichtbar sein, sich unsichtbar machen, um sicher zu sein eigentlich.
Mhm.
Und Harmonie verbreiten, versuchen auch jung zu bleiben, versuchen gesichtslos zu bleiben, parteilos zu bleiben, anpassungsfähig eigentlich. Also die größtmöglichste Anpassungsfähigkeit zu behalten. Und ich glaube, oder im Buch gehe ich darauf ein, dass es halt auch total viel mit dieser Prägung zu tun hat von verheiratbar sein. Also dass Frauen so lange nicht wählen durften, keinen Besitz besitzen durften, kein Geld haben durften oder selbst entscheiden durften, was mit diesem Geld passiert, kein Auto fahren und so weiter. Das heißt, es war total wichtig, verheiratet zu werden oder sich irgendwie sozial anzupassen. Das war die Erfolgsstrategie. Und ich glaube, dass das immer noch ganz tief, also immer noch mitgegeben wird. Und bei der Powerfrau ist es für mich die Kontrolle, also das alles unter Kontrolle haben, die Beziehung, den Job, das Geld, den Partner, also alles kontrollieren können und dann fühlt man sich einigermaßen sicher. Und auch, da schreibt Kasia Urbaniak auch, die finde ich ganz toll und sie meint, das gute Mädchen möchte ja eigentlich, also möchte einfach keine Umstände machen und sagt so, ich brauche gar nichts zu essen, ich bin schon satt und ich brauche auch nur ein Wasser, so maximal, so nicht, dass jemand noch irgendwas für mich tut. Und wenn diese Wunde oder dieses Grundkonstrukt noch da bleibt und dann switchen wir zur Powerfrau, die irgendwie dann ihr eigenes Geld verdient, dann kann es sein, dass wir dazu stehen, dass wir hungrig sind. Wir sagen, nee, ich habe richtig Bock auf Pizza, ich habe richtig Bock irgendwie auf viel Geld, auf eine gute Stellung und so weiter. Aber die Wunde ist noch da von, eigentlich habe ich überhaupt kein Recht darauf, danach zu fragen. Also ich habe auch kein Recht, nach Hilfe zu fragen. Eigentlich ist es nicht gut, dass ich hier bin. Also ich habe immer noch so ein Gefühl von fehlender Daseinsberechtigung. Und deswegen muss ich mich total hart anstrengen. Also wenn ich schon einen guten Job habe, dann habe ich vielleicht die ganze Zeit das Gefühl, ich verdiene den eigentlich gar nicht. Und ich muss perfekt sein, damit ich das Gefühl habe, ich bin hier einigermaßen okay. So.
Du beschreibst mich gerade. Du hast mich komplett analysiert. Aber an sich ist so toxische Weiblichkeit im Alltag, die zeigt sich so dadurch, dass man eben diese Verhaltensmuster internalisiert hat.
Genau, ich würde sagen, also nett sein, Harmonie verbreiten, gesichtslos sein, anpassungsfähig bleiben, lästern, manipulieren, also nicht in eine konfrontative Wut gehen können, keine Ahnung, wie das gehen soll, lieber hinterrücks reden, lieber manipulieren, Mutti bemuttern, also bemuttern als eine Form von emotionaler Erpressung auch nutzen und genau die Opferrolle stilisieren. Das kann auch toxisch weiblich sein.
Das kann ich auch echt einfach oft nachvollziehen, also was du sagst. Ich habe mir auch so viel runtergeschrieben in meinem Buch. Oh, das bin ich auch und das bin ich auch. Das ist verrückt. Ich hatte das Gefühl, du hattest einen Einblick in mein Leben. Aber das zeigt mir natürlich auch nochmal, dass es kein individuelles Problem ist, sondern es betrifft uns eigentlich alle.
Ja.
Warum entstehen überhaupt diese Verhaltensweisen oder auf was ist das die Reaktion?
Ich glaube, das ist ganz vielfältig. Mhm. Also ich habe, im Buch schreibe ich auch vom Mom's Gaze. Ich habe erst über den Male Gaze nachgedacht und wie er mich geprägt hat. Dann dachte ich, nee, eigentlich hat mich der Blick von Frauen schon früher geprägt. Der Blick von Omas, von Müttern, von Verkäuferinnen im Laden und dieser Blick von Frauen auf Frauen. Mhm. Was du vielleicht auch noch auch Erfahrungswerte von teilen magst. Also das ist ja eigentlich perfekt. Also Jeremy Stixtoffel ist ja so eine Inszenierung eigentlich von diesem Blick auch von Frauen auf Frauen. Und
voll,
was man da an Konflikten aneinander auch rausholen kann. Und auch, also wir haben immer Mädelsabende gemacht und haben Jeremy Sex Topmodel zusammen angeschaut. Also das wird ja sogar stilisiert irgendwie, dass wir das machen und,
ja,
und so feiern.
Stimmt.
Also dass uns dieser Blick der Frauen in unserem Leben auch prägt. Mhm. Und der Blick von Müttern, die sagen, oh, die Hose passt aber nicht zu dem Hemd oder deine Haare sehen aber fettig aus oder möchtest du so raus? Und ich habe das noch nie von einem Vater an seinen Sohn gehört. Der sagt mit dem Hemd, das aber doch nicht zu der Hose.
Mütter wollen aber auch ihre Töchter natürlich schützen.
Genau. Und sie schützen durch Unsichtbarmachung. Und das wäre für mich so eine Prägung, die noch mitkommt. Und ich glaube auch in Deutschland, und ich bin jetzt in Westdeutschland aufgewachsen, ist auch nochmal ganz spezifisch, also Deutschland als also nach diesen zwei Kriegen mit kriegstraumatisierten Frauen und Männern, ich glaube, dass da auch nochmal ganz viel mitschwingt.
Mhm.
Und dann auch dieses Prinzip der Hausfrau, also es ist auch ein sehr westdeutsches Phänomen, die Hausfrau, die gab es so in anderen Ländern nicht. Und das prägt uns, die Schule prägt uns. Es gibt so viele Studien, die beweisen, dass eben auch Mädchen anders bewertet werden als Jungs. Und ich hatte letztens erst eine Lehrerin auf einer Lesung, die meinte, bevor sie mein Buch gelesen hat, hat sie immer den Zappel-Philipp in der Klasse, hat sie dann neben das brave Mädchen gesetzt, damit das brave Mädchen den Jungen so hilft bei den Hausaufgaben, damit er so das so irgendwie hinkriegt. Und erst beim Lesen hat sie dann festgestellt, ah ja krass, damit erziehst du ja eigentlich die Mädchen dazu, dass sie sagen, ja, ich kümmere mich mit um den Jungen. Also da sind, glaube ich, ganz viele subtile Prozesse, die sagen, naja, weil du ein Mädchen bist und weil du ein Junge bist, passiert jetzt das und das. Und genau, vielleicht an der Stelle auch nochmal gut zu sagen, ich habe nicht, also für mich baut toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit nicht auf dem biologischen Geschlecht auf, sondern nur auf dieser binären Erzählung und binären Prägung, die wir so durchgemacht haben. Und die ist leider immer noch binär.
Ja.
Und ich würde mir eine non-binäre Zukunft wünschen.
Ja.
Und um die Vergangenheit zu verstehen, müssen wir sie aber, glaube ich, in diesen binären Systemen auch verstehen.
Ja, danke, dass du das sagst. Das habe ich nämlich auch, als ich das in deinem Buch gelesen habe, total verstehen können. Ich hatte immer so ein Problem mit diesem, oh, du hast so viel männliche Energie in dir, du hast so viel weibliche Energie in dir. Und dann dachte ich immer so, was ist eigentlich männliche Energie? Was ist eigentlich weibliche Energie? Nervt mich alle nicht. Ich finde, wir sollten davon weggehen. Aber du hast vollkommen recht. Wir bekommen ja schon im Kindesalter gesagt, hey, ja, du bist ein Mädchen, du kümmerst dich jetzt damit, hier ist die Baby born oder die Barbie oder sonst wer. Und Jungs bekommen dann ein rebellisches Auto oder eine Waffe in die Hand gedrückt. Natürlich prägt das ein.
Ja.
Und natürlich werden einem Eigenschaften dann auch antrainiert von der Gesellschaft. Und man kann sich dagegen eigentlich gar nicht so richtig wehren. Natürlich können dann auch Männer toxisch weibliche Anteile in sich haben, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube sogar, also ich glaube, dass wir tendenziell in dieser Arbeitswelt toxisch männlich agieren häufig. Also wenn wir irgendwie höhere Positionen haben oder in Chefpositionen sind, dann haben wir, glaube ich, eine Tendenz dazu zu sagen, okay, ich bin in einer Herrschaftsposition und wenn ich mich jetzt toxisch verhalte, ist mir einfach scheißegal, wie es den anderen geht. Ich mache mein Ding durch, ich spüre emotional eigentlich wenig, ich hake die meine To-Do-Listen ab und so, bin ja. Respektlos, bin in eine Form einfach einnehmend, platzeinnehmend und schaue nicht auf meine Gegenüber. Und ich glaube, dass toxische Weiblichkeit aber total, gerade in so urbanen Kontexten, gerade wenn viele Menschen aufeinandertreffen, dass das vertretener ist, weil ja auch feminine Eigenschaften in Anführungszeichen sich besser eignen für zivile Kontexte.
Okay, kommen wir zu den verschiedenen Rollen, die wir schon sehr oft angesprochen haben. Du hast auch geschrieben, toxische Weiblichkeit ist also die Performance einer Unterordnung, hinter der sich doch der Versuch, Macht und Kontrolle zu erringen, verbirgt. Das hast du jetzt auch schon öfter gesagt, was für mich auch am plausibelsten ist, was toxische Weiblichkeit wirklich ist. Und du gehst auch im Laufe deines Buches auf diese unterschiedlichen Prototypen ein und analysierst, wie sie darauf eben zutreffen. Warst du eigentlich bei deiner Arbeit schon mal vorab von den internalisierten Stereotypen so konfrontiert bei dir selbst?
Ja, klar. Und vor allem bei meiner eigenen Misogynie. Also das habe ich total gemerkt, wie frauenfeindlich ich bin, in ganz vielen Aspekten. Vor allem bei der Bitch. Das war, und ich kenne andere, die das viel mehr triggert, wenn das gute Mädchen da ist, die da viel mehr Probleme mit haben und die das sofort irgendwie so triggert. Und ich merke, das gute Mädchen ist für mich fein. Das ist kein Problem. Also damit kann ich viel einfacher umgehen. Bei der Bitch bin ich konfrontierter irgendwie mit mir selbst. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir aufwachsen, mit welchen Wutressourcen, was für uns normal ist an Ausdruck, was unsere Prägungen sind. Ja.
Könntest du kurz mal schon mit der Bitch anfangen? Also eigentlich wollte ich mit dem netten Mädchen anfangen, aber jetzt, wo wir schon über dich, die Bitch, nein, Spaß, sprechen. Nein, jetzt, wo wir schon über die Bitch sprechen, was wären dann so diese typischen, oder was ist der Prototyp davon?
Die Bitch war ganz spannend zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass ich unter diesem Begriff, oder ja, doch unter diesem Begriff, eigentlich zwei Gegensätze sammeln. Und zwar einmal diese Bitch, die wir kennen, oder die wir stereotypisch kennen, als eben Frau, die manipuliert, Frau, die anderen ihren Freund ausspannen, Frau, die hinterhältig ist, die so hinterfotzig ist. Mhm. Das ist auch so ein Begriff, der auch so vulgär, aber so explizit weiblich aufgeladen ist.
Ja.
Und die Schlange, so das Hinterhältige. Und wenn wir uns das gute Mädchen anschauen, dann macht das total Sinn. Also wenn wir als Frauen immer beigebracht bekommen, du darfst nicht wütend sein.
Ja.
Du musst für Harmonie in diesem Raum sorgen.
Ja.
Du darfst nicht deine Meinung sagen. Du darfst, wir nehmen auch nicht Rücksicht auf dich. Also du machst keine Umstände am besten, wenn du hier irgendwie mitkommen möchtest. Und du bist brav und lieb und wir mögen dich, wenn du schön bist. Dann macht das Sinn, dass wir absolut keine Kapazitäten oder Fähigkeiten oder Ressourcen irgendwie erlernen, wie wir jetzt in ein Konfliktgespräch gehen sollen.
Stimmt.
Das ist völlig brachliegend. Und mit so einer existenziellen Angst verbunden, verletzt zu werden oder alleingelassen zu werden. Also ich saß mit einem Freund im Café, also mit zwei Freunden saß ich im Café, das habe ich auch als Beispiel im Buch.
Mhm.
Und der eine hatte neue Turnschuhe und hat gesagt, ja, ich habe neue Turnschuhe, wie findet ihr die? Und sein Kumpel meinte, ja, ich finde die voll hässlich.
Ja.
Und ich musste mein Getränk abstellen, weil ich dachte, um Gottes Willen, muss ich gerade irgendjemanden trösten? Also so, und die haben einfach weitergeredet so. Und das Thema war vergessen. Und da dachte ich, krass, das wäre mir nicht passiert mit einer Freundin. Das Gespräch hätte nicht stattgefunden in der Form.
Niemals.
Das heißt, die offene Konfrontation, und das wird einfach nicht, das gibt's nicht in der Form.
Ja.
Nicht gelernt zumindest, wir müssen es uns selber erarbeiten. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Rivalitätsverhältnisse, also wenn ich mich an die Filme meiner Kindheit erinnere, so Zickenalarm und so, ging es immer darum, dass die Zicke oder die Tussi ist dann die eiskalte, unberührbare Frau und eigentlich eine Schlange auch. Und das ändert sich dann eigentlich auch nicht mehr. Also die ist einfach böse per se. So. Und das ist die Erzfeindin. Und ich frage mich, ob Jungs da mehr Raum bekommen für so eine verspielte Rivalität.
Mhm.
Weil die sich auf dem Schulhof dann mal irgendwie raufen oder Fußball spielen gegeneinander und danach sind das aber wieder so Buddies.
Stimmt.
Irgendwie ist da das Rivalitätsverhältnis weicher, so dynamischer.
Wahrscheinlich, ja. Weil man auch ganz offen und transparent seine Emotionen rauslassen kann, die auch aneckend sind.
Genau.
Und Konfrontationen auch so mit sich bringen, ne?
Genau. Ich glaube, dass wir nicht in einer Welt leben, die das sicher macht für Männer. Ich glaube, also Männer sterben viel häufiger, auch wenn sie ihre Wut häufiger rauslassen dürfen. Das ist trotzdem nicht sicher für die.
Ja.
Aber trotzdem dürfen sie es zumindest mehr oder trauen sich das mehr. Letzte Woche hatte ich eine Lesung, da war eine ältere Frau da, die 70, und sie meinte, sie ist noch mit dem Spruch groß geworden, Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, sollte man bei Zeiten den Hals umdrehen. Krass, oder? Also so viel Brutalität in diesem Mädchen dürfen nicht laut sein.
Keinen Raum einnehmen, nicht auffallen.
Genau, sonst wird dir was Böses passieren. Und das ist nur ein Sprichwort, aber Sprichwörter sagen so viel über unsere Kultur aus. Also was da drin verkörpert wird noch und wie das weitergegeben wird. Und wenn wir die Bitch eben als diese, also einfach Frau sehen, die mit Wut nicht kompetent umgehen kann und deswegen natürlich auf Manipulation oder Lästern oder Lügen irgendwie zurückgreift. Auf der anderen Seite ist die Bitch ja auch die feministische Bitch. Also wenn ich mir diesen Begriff einfach stolz aneigne und sage, ich schäme mich nicht mehr, ich schäme mich nicht für meine Vulgarität, ich schäme mich nicht für mein Aussehen, ich schäme mich für gar nichts, ich bin einfach hier. Und diese ganzen Schamquellen sind keine mehr. Und was dann?
Ja.
Und das kann ja eine wahnsinnige Befreiung sein.
Ja.
Und ich ende im Buch auch mit der feministischen Bitch, weil ich glaube eben, dass sie das meiste Potenzial hat, so uns da rauszuführen. Und zeitgleich gibt's für mich in dem Stereotyp trotzdem noch ein bisschen oder diese Nichtreflexion darüber von, okay, wo wollen wir denn hin? Und wollen wir zu dieser Scheißegal-Haltung von allem? Und wann müssen wir diese Wut, die so viel Kraft gibt, aber auch wieder aufgeben und sagen, okay, wo mache ich mich wieder durchlässig für andere Menschen? Ich glaube, das ist echt ein schwieriger Balanceakt, den wir irgendwie noch rausfinden müssen auch.
Ja, finde ich auch.
Werbung. Heute möchte ich mit euch über MyBags sprechen. Denn wir sind bei G-Spot ja auf jeden Fall so rangegangen, dass wir dachten, wir möchten ein paar Tabus brechen. Und es gibt ein Tabu, was mich eigentlich total nervt, also gesellschaftliches Tabu meine ich jetzt, und zwar die Darmgesundheit. Das sollte ja sowas vollkommen Normales sein. Und ich habe leider mein ganzes Leben lang mit meinem Darm kämpfen müssen. Meine Darmgesundheit war da nicht so on track. Und deswegen wurde mir schon sehr früh bewusst, dass das etwas ist, worauf ich total achten möchte. Aber trotzdem fällt es mir schwer, darüber zu sprechen. Und es kann sein, dass ich immer mal wieder anfange zu lachen. Das liegt nur daran, dass wir alle irgendwie ein bisschen awkward sind bei dem Thema. Beispielsweise bei G-Spot, also da, wo wir unseren Podcast aufnehmen, haben wir nur eine Toilette auf dem Gang. Ratet mal, wie viele Leute sich trauen, da groß zu gehen. Hey, ich kann da noch nicht mal richtig pinkeln gehen, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn jetzt Pups rauskommt, hören das alle. Ja, irgendwie awkward, aber ganz ehrlich, es ist ja auch vollkommen menschlich. Und deswegen möchte ich heute mit euch über MyBags sprechen, denn MyBags haben Produkte, die Darmgesundheit unterstützen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber viele nennen den Darm auch das zweite Gehirn. Das ist einfach ein super Organ, das super viel beeinflusst. Beispielsweise, nachdem man irgendwelche Medikamente oder Antibiotikum genommen hat, wird einem ja auch immer wieder gesagt, hey, super wichtig, jetzt auf den Darm zu achten und ihn mit unterschiedlichen gesunden Bakterien dann auch zu unterstützen. Aber auch abgesehen von diesen Ausnahmesituationen ist es super wichtig, den Darm zu unterstützen, denn der ist verantwortlich für so viel, beispielsweise die Haut, die Stimmung, den Schlaf, die Energie, Herz-Kreislauf-System, also wirklich unzählige Sachen. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Deswegen benutze ich auch die Daily Bags Woman jeden Tag, denn da ist eigentlich alles drin, was man so braucht, um den Darm zu unterstützen. Und es gibt tatsächlich auch eine perfekte Kombination, und zwar die Daily Bags Woman und Libido Bliss als Bundle. Und diese Produkte bieten eine ganzheitliche Lösung für Frauen, die sowohl ihre allgemeine Gesundheit und auch ihr Wohlbefinden und die sexuelle Lust unterstützen möchten. Und extra für unsere G-Spot-ZuhörerInnen haben wir natürlich ein kleines Goodie, und zwar ein Rabattcode. Mit dem Code Libido25, ich wiederhole großes L und dann klein IBIDO25, bekommt ihr 25% auf das gesamte Sortiment, und das ist für alle NeukundInnen. Also stürzt euch rein, stöbert mal durch. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann wünsche ich euch mal schöne Darmgesundheit. Bye!
Werbung Ende.
Kommen wir mal zum netten Mädchen, weil irgendwie konnte ich da auch so ein bisschen was von der Bitch wiedersehen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt deine Geschichte erzähle, aber sie stand halt im Buch und ich konnte mich so gut damit auch identifizieren. Als du meintest, du hast eine neue Mitbewohnerin bekommen und sie hat dich gefragt, hey, darf ich da meine Möbel irgendwie abstellen? Und du wolltest es eigentlich nicht, aber du wolltest natürlich auch einfach nett sein. Deswegen hast du gesagt, ja, gar kein Problem. Und dann hast du dich aber gerecht, aber das eben heimlich. Hast irgendwie ein Stück Kuchen von ihr genommen oder irgendwas ungefragt gemacht. Und dir sozusagen die Gerechtigkeit subtil wieder genommen, aber eben auf die Art des guten Mädchens, so dass sie es gar nicht mitbekommt. Und ich war so, shit, that's me. Also machen das andere auch. Und das birgt eben auch wirklich so diese Komplexität mit sich und auch diese Schwierigkeit, dass man keine ehrlichen, authentischen Beziehungen mit anderen verknüpfen kann, ne? Weil du hast ja einfach immer irgendwas, was du gegen die Person hast, und die andere Person weiß es gar nicht. Und so bleibt einfach immer eine Art Wand zwischen euch und uns.
Ja, genau.
Wem dient eigentlich die Performance des netten Mädchens?
Ich glaube, das gute Mädchen ist zumindest bei mir und so, wie ich das gelernt habe und auch einfach aus kindlichen Verhaltensweisen heraus, das Muster, das so weitergeführt wird von, ich stelle immer die Bindungssicherheit über die Authentizität. Mein erstes Ziel ist, gemocht zu werden, Punkt. Und so, das ist ein super Beispiel mit der Mitbewohnerin, dass ich dachte, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich weiß, mein erstes Ziel ist, gemocht zu werden. Das heißt, wenn sie eine Frage stellt, sage ich ja. Es ist keine Frage. Es ist nichts, wo ich mir denke, ich muss mal kurz drüber nachdenken, ist das wirklich in Ordnung, wenn du deine Möbel in mein Zimmer stellst? Und ich denke so, natürlich, kein Problem. Kein Problem. Und danach kommt natürlich dieses Resentment und dieses, oh, nein, eigentlich nicht, aber jetzt kann ich es ja auch nicht mehr sagen, weil dann mag sie mich vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist auch ein super Beispiel für diese Scham. Erstmal schäme ich mich dafür, dass ich nicht so ein großzügiger Mensch bin, wie ich gerne wäre. Und das möchte ich nicht vor ihr zugeben. Und dann fange ich ja auch noch an, so Kuchen von ihr zu essen oder ihre Milch mit zu benutzen, wenn ich mir einen Kaffee mache oder so, weil ich denke, naja, nur fair. Und gleichzeitig ist es überhaupt nicht fair, weil ich ja nicht transparent bin mit dem. Und das kann ich dann wieder nicht offenlegen, weil ich denke, das würde mich an so einer noch schlechteren Person machen.
Ja.
Und das ist so viel Scham, so viel internalisierte Scham, die nicht sein müsste. Wenn wir glauben könnten, okay, ich kann meine Grenzen haben, ich werde trotzdem geliebt. Wie schön wäre das?
Mm.
Ich sage, ah nee, ich bin irgendwie anders als du. Ich weiß, du magst mich trotzdem. Und beim guten Mädchen, das hat für mich ganz viel auch mit dieser Prägung von Gleichheit zu tun. Also ich erinnere mich dran, dass wir in der Schule immer zusammen aufs Klo gegangen sind und wir hatten diese HDGDL-Zettelchen so rumgereicht und haben uns die Haare geflechtet. Und das war so ein symbiotischer Kern irgendwie, so eine Zusammenhalt, also entweder so ein ganz krasser Zusammenhalt zwischen Mädchen, die sich einfach nur empowern und nur, also empowern, das Wort gab es noch nicht, aber halt so sich so im Einverständnis miteinander sind, oder eben die Abgrenzung zur Tussi oder zur Bitch, whatever. Und ich glaube, das prägt uns einfach bis heute, oder das prägt mich bis heute. Und da aber auch nochmal rückblicken, also zurückzublicken und zu sagen, es gibt einfach auch wenig bis keine Vorbilder für Frauenfiguren, die alleine stehen.
Mhm.
Wahnsinnig viele Männerfiguren, die so glorifiziert werden oder die darin dann auch so metaphorisch dargestellt werden, wie das einsame Genie oder so der Cowboy, der coole Cowboy, der alleine weiterreist. Und
der Superhero.
Genau, das ist alles voll okay, wenn die so beziehungslos irgendwie ihr Ding machen.
Ja.
Und beziehungslose Frauen, das gibt's irgendwie nicht. Wir haben keine Kultur, die das als Geschichten glorifiziert. Wir haben die Geschichten und wir haben die Beweise dafür, dass einsame und seltsame Frauen über Jahrhunderte verbrannt wurden. Ja. Also das ist eine andere Geschichte. Oder in psychische Einrichtungen kamen in den letzten Jahrhunderten. Das heißt, ich glaube, da ist eine ganz andere Angst in unseren Systemen, was Einsamkeit angeht. Und dass Einsamkeit dann auch gleich eine existenzielle Bedrohung darstellen würde. Ja.
Ergibt Sinn. Und wem denkst du, dient eben das nette Mädchen?
Naja, also das Problem ist niemandem.
Niemandem.
Und weil das Gutsein, das Gemeine ist auch, dass das Gutsein ja nie von innen rauskommt, dass ich nie denke, jawohl, ich bin gut. Sondern ich muss das Gutsein immer von außen zugesprochen bekommen. Jemand muss mir sagen, ich bin schön. Und jemand muss mir sagen, du bist übrigens die liebevollste Person, die ich je getroffen habe. Und ich bleibe so auf der Suche nach dieser Bestätigung. Und also wer von guten Mädchen profitiert, sind die Leute, die, ich glaube, nicht interessiert sind an einem authentischen Auftritt oder einem authentischen Leben. Und das ist dann total super. Dann kann ich mit einem guten Mädchen richtig viel machen und das ist bestimmt noch eine ganz tolle angestellte Frau, ist eine ganz tolle Mutti. Also das ist sind tolle Figuren, die irgendwie für Systeme, die ihnen eigentlich schaden, möglichst lange durchhalten und nichts sagen.
Ja, und auch zum netten Mädchen gehört unter anderem auch die People-Pleaserin.
Ja.
Du hast auch geschrieben, mein Selbstschutz tarnt sich oft als Empathie. Was meinst du damit, Selbstschutz?
Oh ja, damit meinte ich, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich versuche, unsichtbar zu bleiben. Ich mache das mal mit diesen Händen mit.
Okay.
Ich habe irgendwann gecheckt. Ich habe eigentlich Angst davor, sichtbar zu sein, so wie ich bin. Je mehr ich mich angleiche, je mehr ich um die andere Person mich herumschmiege und sage, ich bin eigentlich genau wie du. Und ich sage zu allem same und feel you und ich geht's eigentlich eins zu eins genau wie du, desto weniger mache ich mich sichtbar. Und desto trotz dieser Unsichtbarkeit, erzeuge ich ein Gefühl von Nähe und von Intimität. Aber ich mache mich nicht sichtbar.
Und die ist auch nicht echt, diese Nähe und Intimität.
Wahrscheinlich nicht, weil ich mich nicht drauf verlassen kann, weil ich nicht sagen kann, ich bin übrigens anders. Wenn ich meiner Mitbewohnerin zum Beispiel sage, übrigens esse ich dein Essen. Also das wäre so ein Risk-Ding plötzlich.
Weil ja.
Dann bin ich darauf angewiesen, dass sie sagt, das finde ich jetzt aber okay oder das finde ich einfach nicht okay.
Ja.
Und damit mache ich mich ja abhängig von ihr. Und je einfühlsamer ich bin, desto unabhängiger bin ich, in Anführungszeichen, weil die andere Person kann ja gar nichts gegen mich sagen, weil ich bin ja genau wie sie.
Mhm.
Und ich glaube, dass das was ist, was zumindest ich die letzten Jahre total viel über Social Media gelernt habe und mir angeeignet habe als Relating. Und ich habe dafür kein gutes deutsches Wort, dieses Relaten. Also ich sehe irgendein Meme, ich sehe irgendeinen Post und denke, ja, das fühle ich. Ich fühle das mit. Und ich bin richtig gut darin, so mitzufühlen. Und ich glaube aber, dass wirkliche Begegnung häufig dann stattfinden kann, wenn ich sage, ich fühle mal kurz nicht mit, ich bleib mal kurz bei mir. Und was ist, wenn wir uns dann so beide sehen können, sagen, ah krass, du bist da und du bist da und wir mögen uns und wir stehen in Beziehung zueinander und du kannst dich auf mich verlassen. Und wie oft verlasse ich mich einfach nur auf die Konditionierung der anderen Person? Also, dass ich denke, ich bin sogar entrüstet darüber, wenn die andere Person nicht nett zu mir ist, nur weil ich auch eine junge Frau bin. Und ich denke so, wir sind doch beides Good Girls.
Ja.
Und genau, also wie oft verlassen wir uns auf die Konditionierung auch in anderen Frauen und nicht wirklich auf unsere Charakterstärken oder unsere Werte so und das, was uns im Inneren so ausmacht.
Ja, unsere Unterschiedlichkeiten, dass wir die auch mal zelebrieren können, ist ja auch eher was Rares.
Genau. Und sagen, ich unterstütze dich trotzdem, auch wenn du anders bist. Das passiert relativ selten. Ich glaube, die meisten Freundschaften habe ich verloren, weil dieses, oder wenn ich das Gefühl hatte, krass, wir sind eigentlich ganz unterschiedlich und es gab dafür keinen Raum. Und dann wurde einfach die Freundschaft so aufgelöst. Also gerade in Frauenfreundschaften habe ich das
traurig
wahrgenommen.
Dabei muss ich aber auch sagen, werden Frauen ja eher empathischer wahrgenommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mir oft die Empathie so antrainiert habe, selbst in Situationen, wo ich mir denke, kann ich jetzt gar nicht so richtig nachempfinden und wäre ich wahrscheinlich eher ein männlicher Freund, gerade von meiner Freundin, würde ich auch sagen so, ey, reiß dich mal zusammen, so schlimm ist das jetzt gerade nicht, morgen ist alles wieder vergessen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass ich die weibliche Freundin bin, habe ich das Gefühl, ich muss diese Empathie zeigen und muss sagen, oh, es tut mir richtig leid, ist ja wirklich richtig schlimm. Ich kann das voll nachempfinden, obwohl das ja gar nicht so richtig ist. Und ich frage mich so, warum haben Frauen eben diese Empathie aufgelegt bekommen?
Ja, spannend. Und ich frage mich auch mal, oder was ich so spannend finde, ist dieses Tabu von Gleichgültigkeit. Also, dass man, warum darf es mir nicht gleichgültig sein? Warum darf ich nicht sagen, ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich gerade andere Probleme. Das geht nicht. Ich muss sofort sagen, Gott, ich bin so dabei und es ist so, also, ja. Und was sagt das über unsere Freundschaften aus, wenn das tabuisiert ist oder von unseren Werten? Und gleichgültig Stimmt. sind wahrscheinlich immer die anderen. Also gleichgültig sind alte weiße Männer, die sich nicht über andere Menschen, die sich nicht für andere Menschen interessieren. Und ich glaube, das ist das Problem mit Beschämung. Wenn wir diese Aspekte an Feindbildern in Anführungszeichen beschämen und sagen, die sind die Ignoranten und das sind die, die sich nicht um andere kümmern und wir sind die Guten, weil wir kümmern uns um andere, dann kommen da so Brüche rein. Wenn ich merke, eigentlich ist mir das gerade Latte, ob du dein Vorstellungsgespräch gut bestanden hast oder wie das genau lief, erzähl mir in der Woche, wie das war. Ich habe gerade keine Zeit dafür, das geht nicht. Also dann kann ich auch die Form von Gleichgültigkeit nicht leben oder mal erforschen, was ist da drunter? Ist da eine Überforderung? Ist da ein Desinteresse? Also da tabuisieren wir wieder Sachen.
Stimmt. Ja, das war auch ziemlich hart ausgedrückt von mir, dieses jetzt reiß dich mal zusammen. Das würde ich auch gar nicht eigentlich denken oder sagen, aber es ist eigentlich diese Gleichgültigkeit, wie du sagst, so ey, ich finde, das ist gerade gar nicht so ein großes Problem und ich kann dir gerade nicht helfen oder wie du gerade gesagt hast, so hab keine Kapazitäten, lass uns in der Woche darüber sprechen. In unserer Gesellschaft würden wir einfach als schlechte Frauen dastehen, als schlechte Freundinnen, weil uns eben die Empathie als Attribut so zugewiesen wurde und du bist eine schlechte Frau, du bist eine schlechte Freundin, wenn du das gerade nicht leisten kannst oder leisten willst.
Ja, und auch, also ich glaube auch die Kaltherzigkeit als Angst, was Männer nicht haben müssen, also da werden ja immer, ich glaube bei Jan Böhmermann und bei Elias Mbari gibt es so Überschriften, wo sie sagen, sie sind Arschlöcher mit Herz.
Ja.
Und das ist so, also dass wir sagen, naja, Männer machen halt schlechte Sachen, aber das ist trotzdem noch ein liebenswerter Trottel irgendwie so, ne? Das so, Kate Manne beschreibt das auch toll als Himpathy, also Empathie, die wir so für Männer haben.
Himpathy?
Ja.
Oh, okay.
Ja, toll, oder?
Ja, mag ich.
Und ich zumindest kenne das von mir als Angst davor, so als schlecht enttarnt zu werden. Also, dass Leute sagen, du hast aber eigentlich kein gutes Herz. Und ich glaube, je mehr wir eigentlich in dieser guten Mädchenprägung drin sind, desto mehr haben wir Angst davor, dass das enttarnt wird. Dann sagen, du bist ja eigentlich eine Schlange. Also dieses Natur, also ist ja wieder frauenfeindlich, aber dieses Bild der Schlange und das ist ja so ein, also die Schlange kann ja gar nichts gegen ihre Natur. Die hat dahinter keinen Kern mehr. Das ist einfach das grundsätzlich Böse und Kalte, so die Hexe. Und ich glaube, dass wir immer noch gegen diese Bilder mit ankämpfen und sagen, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Und das kostet so viel Kraft.
Stimmt.
Während wir Männern da eine ganz andere Menschlichkeit zuschreiben, sagen, das ist natürlich keine Schlange, der hat ein gutes Herz.
Stimmt.
Der macht nur komische Sachen. So.
Du hast recht.
Ja.
Sehr gut auf den Punkt gebracht. Kommen wir mal zur Powerfrau, ein weiterer Prototyp. Du hast geschrieben, ich glaube, dass Stress als Schutzfaktor über Generationen weitergegeben wurde. Das ist eine Sache, wo ich so dachte, wow, augenöffnend und kann ich total nachvollziehen. Und ich konnte mich echt sehr mit der Powerfrau identifizieren, vor allem mit den toxischen Teilen von wegen, ich versuche Power, also Macht über mich zu haben, über Kontrolle, aber auch über mein Umfeld. Also, dass ich gemerkt habe, ich möchte kontrollieren, wie sich andere um mich herum eben auch verhalten und verlange von ihnen mindestens genauso viel wie von mir und verachte auch bei ihnen das, was ich in mir verachte. Und ich, als ich das alles gelesen habe, war ich so, oh ja, es ist wirklich so eine internalisierte Powerfrau, die ich so in mir trage. Und als du das gerade auch erzählt hast vom Good Girl zu der Powerfrau, diese Entwicklung, die viele Frauen anscheinend durchmachen, sehe ich das auch total. Und ich trage auch immer noch diese Wunden in mir, wie du es gerade gesagt hast, von ich habe es mir vielleicht noch gar nicht verdient, hier zu sein und ich kann nur hier bleiben, wenn ich perfekt bin. Also verlange ich von mir wirklich absolute Perfektion und versuche nicht nach außen irgendeine kleine Imperfektion zu zeigen. Und das hasse ich auch an mir. Ich hasse, dass ich das habe. Am liebsten wäre ich einfach entspannter und würde mich gerne vollkommen zeigen mit all meinen Facetten und so, wie ich bin. Aber es ist wirklich manchmal wie so ein Besessensein von diesen Prototypen. Ich wurde halt so geprägt. Mhm. Und dadurch, dass ich darüber lesen konnte und es verstehen konnte, habe ich das Gefühl, kann ich es auch besser ablegen. Es ist super spannend, was Literatur mit einem machen kann.
Ja, cool, das freut mich so sehr. Ja, ich finde es die Macht der Sprache.
Ja.
So schön. Und ich finde es so toll, dass wir gerade so viel neue Sprache, so viel feministische Literatur irgendwie auf dem Markt haben, wo so viel diskutiert wird und ein großer Fan davon, gerade von dieser Bewegung. Das ist richtig schön. Ja.
Warum siehst du die Powerfrau als einen toxischen Prototypen?
Das hat ganz viele Aspekte tatsächlich. Und ich glaube aber, dass es gerade hier wichtig ist oder dass ich aufpassen muss, dass ich da nicht in eine Beschämung gehe und sage, das ist aber total schlecht, Frauen sollten nicht Macht oder Geld haben und so weiter. Das ist gar nicht der Punkt. Das finde ich total toll und ist auch, also um eine Ressource zu nennen, weil ich finde, jedes Stereotyp, jedes Muster ist irgendwie auch mit krassen Ressourcen ausgebildet und das ist eben dieses Einfühlungsvermögen für den ganzen Raum, dass ich checken kann, wie geht's gerade allen Personen, was muss ich abliefern, was ist gefragt und zwar ohne, dass das laut ausgesprochen wird, das habe ich einfach drin. Krasse Ressource und auch diese wahnsinnige Resilienz, also dass ich das immer wieder schaffe und so eine Performance aufrechterhalten kann, ist ein unfassbares Vermögen irgendwie an Willen und an Kompetenz, an Intelligenz.
Disziplin.
Disziplin, ja. Und das sind ja alles super Eigenschaften. Und ich habe mich bei der Powerfrau eher gefragt, wo schaden wir uns damit? Wo haben wir diese Rolle einfach zu schnell, zu dankbar angenommen, ohne wirklich zu gucken, okay, wer genau profitiert davon, dass wir Powerfrauen sind? Und das ist eben, oder das sind Systeme, die sich darauf verlassen, dass Frauen das schon irgendwie gewuppt bekommen, also Kinder und Job. Dass die kriegen das, die müssen das schon irgendwie hinkriegen, sonst sind sie halt schlechte Frauen. Anstatt dass wir sagen, nee, das ist systemisch, da ist eine Lücke, wir können das nicht machen. Wir können nicht die ganze Care-Arbeit machen plus Vollzeit arbeiten, ist einfach unmöglich. Und dann auch mit diesem Versprechen der perfekten Mutti, also dieses, das musst du dann super machen, weil sonst bist du eine Rabenmutter. Also das ist so pervers und bitter von der Gesellschaft eigentlich.
Voll.
Und zeitgleich ist es, glaube ich, auch gut für kapitalistische Systeme.
Voll.
Also, dass ich merke, okay, ich arbeite den ganzen Tag, ich log mich aus, also kaufe ich halt irgendwie 5 Coffee to go und gehe ins Spa die ganze Zeit und kaufe mir neue Shirts, weil ich muss mich irgendwie belohnen. Und das ist natürlich auch ein System, das wir weiter unterstützen, das so einfach oft nicht nachhaltig ist und nicht unbedingt für eine bessere Welt sorgt, sondern dafür sorgt, dass wir das mit unterstützen, gerade hier im Westen und in Deutschland, im Industrieland. Und ich glaube, dass wir das dann ganz oft mit unterstützen, oder ich kenne das zumindest von mir, durch diese Powerfrau und dann auch durch die Opferhaltung. Also ich sage, scheiße, jetzt muss ich das schon wieder machen, weil ich muss ja als Frau irgendwie gut aussehen und deswegen muss ich jetzt das und das T-Shirt kaufen oder die und die Unterspritzung vornehmen und so weiter. Also das ist so eine Kombi von Powerfrau, Good Girl, Opferhaltung, die, glaube ich, ganz viel dann dazu beiträgt, dass wir das eben auch aufrechterhalten als Status quo. Und da habe ich meine Probleme mit. Oder wo ich gemerkt habe, ich hätte so gern entspannte Frauen. Ich hätte so gern entspannte Frauen um mich herum. Und das habe ich selten, inklusive mir selbst. Nicht oft. Also oft, wenn dann Erschöpfung. Also erschöpfte Frauen, das ganz viel.
Stimmt.
Und ich glaube, das Problem ist, dass wir versuchen, oder ich ganz oft versuche, Entspannung zu generieren über diese Kontrolle. Also wenn ich alles kontrolliert habe, dann kann ich einigermaßen okay sein, so. Einigermaßen relaxed.
Wenn alles zu Hause ordentlich ist, genau. Wenn alles erledigt ist.
Ja. Die Beziehung läuft, mein Gewicht ist okay. Also die ganzen Scheißfaktoren.
Ja.
Dann denke ich, ja gut, okay, gut.
Jetzt kann ich mich kurz mal hinsetzen.
Genau. Ja.
Und wenn ich dann was esse, dann muss ich nochmal 100-mal darüber nachdenken, muss ich das jetzt wirklich essen?
Genau, ja. Oder ist gesund genug? Ist es so, also die ganzen Faktoren?
Voll.
Und das heißt, All das baut immer noch auf dieser fehlenden Daseinsberechtigung auf, auf diesem eigentlich darf ich nicht hier sein. Ich glaube, Entspannung wäre erst da, wenn ich sage, ich bin hier, Punkt. Ich bin einfach hier. Und zwar auch mit all den Fehlern. Ich glaube, das ist auch das Problem bei diesem Begriff toxische Weiblichkeit, dass es mir ganz oft passiert beim Schreiben, dass ich gemerkt habe, ich möchte mich eigentlich reinschreiben. Ich möchte alles aufschreiben und dann ganz schnell eine Checkliste haben, von welchen toxischen Eigenschaften muss ich jetzt schnell transformieren, damit die wieder weg sind. Und dann bin ich endlich perfekt. Und
Selbstoptimierung 101.
Total, das ist so krass. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Genau,
ja.
Das ist wirklich verrückt. Ich habe darüber auch mit Salwa gesprochen. Also da könnt ihr in die Folge gerne mal reinhören. Wir haben über die unterschiedlichen Trends auf Social Media gesprochen. Auch so dieses Girl-Boss, Treadwives und so weiter, wo ich auch echt Schwierigkeiten sehe. Das sollten wir sehr kritisch betrachten, diese ganzen Trends. Du schreibst auch, Empowerment ist nicht uneingeschränkt gut. Warum nicht? Meinst du, Empowerment ist eben auch eine Macht und das braucht auch eine Art von Hierarchie? Und wenn jemand empowered ist, dann gibt es eben auch Leute, die weniger Macht haben.
Ja, zumindest ist das unser Verständnis von Macht, wie wir es jetzt gerade leben und gelernt haben. Und die Systeme funktionieren auch danach.
Ja.
Und ich glaube, es ist ganz, ganz einfach, das zu kopieren oder da mitzugehen. Es ist fast unmöglich, da rauszukommen und andere Arten von Macht zu entwickeln. Und das wäre für mich eine Selbstermächtigung, die nicht über oder unter anderen steht. Das ist echt schwer. Schwer, das eben nicht über eine Abgrenzung zu formulieren, nicht zu sagen, ich bin jetzt aber besser als alte weiße Männer, ich bin besser als das und oder das. Und das fällt uns irgendwie schwer. Ja. Ja.
Und inwieweit haben Self-Care und Sicherheitsstandards mit der Powerfrau zu tun?
Wahrscheinlich meine ich mit Self-Care dieses, wann heißt Self-Care, dass ich mich um mich und meine Bedürfnisse kümmere? Und wann heißt das, ich kümmere mich so sehr um mich, dass ich weiter in einem System funktionieren kann, das mir eigentlich schadet?
Ja.
Und da habe ich glaube, das ist auch bei der Powerfrau, rede ich auch über Yoga kurz, weil ich da irgendwann gemerkt habe, krass, ich mache Yoga, weil ich wütend bin und ich mache das, weil ich mich für meine Wut schäme. Also und irgendwie denke, nee, ich will die nicht, dass sie da ist. Ich will nicht gereizt sein. Ich will lässig sein und völlig zen die ganze Zeit. Und deswegen mache ich Yoga. Und dann habe ich gemerkt, nee, das kann ich gut. Ich kann mich gut zusammenreißen. Also ich kenne viele Frauen, die gut sind in Emotionsregulation. Und was mir da geholfen hat, ist in die Wut reingehen. Und das ausleben und sagen, boah, nein, das offensichtlich ist das gerade dran. Offensichtlich möchte mein Körper da irgendwas sagen und da auch dann die Grenzen wahrnehmen und sagen, okay, krass, vielleicht mag ich meinen Job gar nicht mehr, vielleicht mag ich mit dieser einen Person nicht mehr befreundet sein. Und das kann ich aber nur wahrnehmen, wenn ich diese Wut auch wahrnehme und da sein lasse und nicht sage, ich mache sie sofort wieder weg und mache irgendwie 10-mal den Sonnengruß und dann geht's schon wieder. Also genau, das wäre für mich die Frage dann, wo reguliere ich mich zum Nutzen für der anderen? So.
Ja, verständlich. Dann hast du auch über das Opfer geschrieben. Das Opfer trägt keine Schuld und keine Verantwortung. Das Opfer ist Opfer. Was genau meinst du mit diesem Prototyp?
Ja, das Opfer fand ich am schwierigsten zu schreiben. Ja. Da hatte ich am meisten Angst vor, weil ich gemerkt habe, ich muss das total gut differenzieren, um nicht missverstanden zu werden. Mhm. Und eben auf der einen Seite finde ich das total wichtig und richtig, essentiell wichtig, diesen Opferstatus zu stilisieren und auch eine Betroffenenhaltung irgendwie so in die Welt zu bringen. Und das hat man zum Beispiel bei MeToo gesehen. Ja. Also wenn Leute sagen, ich bin Opfer geworden, ich bin Betroffene von sexualisierter Gewalt, erst dann machen wir das sichtbar.
Ja.
Und nur so können wir eben sexistische, rassistische, ableistische Strukturen sichtbar machen,
ja.
Also, weil das werden die Täter nicht machen.
Ja.
Und zeitgleich nehme ich aber wahr, neben dieser öffentlichen Haltung, die total wichtig ist, wie ich selbst so schnell in eine Opferhaltung gehe, wo es nicht notwendig wäre, wo es niemandem nützt und wo es eher so eine romantische, popkulturelle Interesse ist oder so ein Habitus. Also wie oft ich Taylor Swift höre oder Olivia Rodrigo oder whatever, irgendeinen Popstar und merke, oh, ich kann mich so gut reinfühlen in dieses Leid, er antwortet nicht und ich leide jetzt 10 Tage und Das finde ich krass. Also wie sehr wir das noch internalisiert haben von ich leide darunter, dass mir ein Mann nicht antwortet.
Mm.
Ich leide darunter, dass ich nicht gewollt werde. Und wie omnipräsent das ist. Also das, dieses Leiden und auch das Wohlfühlen im Leiden. Und das habe ich auch gemerkt jetzt auf der Tour, tatsächlich weil das Buch so gut lief. Und ich hatte eine gute Zeit auf der Tour. Und immer wieder wurde ich gefragt, wie ist es denn so auf der Lesetour? Und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich dann gesagt habe, voll schön, aber halt auch sehr anstrengend. Und wie ich sofort wieder irgendwie, ja, die Bahn ist immer zu spät, whatever, auf irgendein Thema gekommen bin, unter dem ich leide, weil sich das sicherer anfühlt,
aha,
als zu sagen, nee, ich habe einfach keine richtig gute Zeit und ich habe Erfolg. Das fühlt sich nicht sicher an. Also nicht für mich in meinem Selbstverständnis, nicht für meine Freunde oder für die Leute, die mich fragen. Oder zumindest antizipiere ich das so, dass ich denke, boah, das ist jetzt irgendwie schräg. Ich glaube, wir fühlen uns, oder zumindest ich fühle mich sicherer im Teilen von Leid, als in diesem Teilen von, ich bin übrigens erfolgreich oder ich habe gerade Spaß oder ich bin gerade stolz.
Weil keiner Neid für dich dann empfinden kann?
Ich glaube, es kommt aus dieser Angst, anders zu sein und aus diesem, du darfst als Frau nicht oder du solltest nicht überheblich sein, du bist dann stolz, wieder dieses Schlangenbegriff, diese Hexe, dieses...
Nicht besonders positiv auffallen.
Genau.
Weil dann bist du natürlich eine Konkurrentin für die andere Frau und das birgt natürlich wieder mit sich, dass wir eine Verbindung verlieren.
Genau. Was übrigens auch bei der Powerfrau total stark oft ist. Also dieses Antizipieren von, bin ich die Einzige, also wenn ich eben sage, ich habe eigentlich keine Daseinsberechtigung, dann ist natürlich auch jede andere Frau eine Gefahr, weil sie könnte mir meinen Platz wegnehmen.
Ist auch spannend bei Müttern, sorry, dass ich dich unterbreche, ne, dass Mütter dann einen Neid ihrer Tochter gegenüber verspüren, was ja auch super tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Darüber sprechen wir nicht.
Da gibt's auch ein richtig gutes Buch, auch zur Zeugenschaft. Das ist Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher.
Aha.
Und Die Ungelebten von Caroline Rosales. Die sind wahnsinnig gut, genau über dieses Mutter-Tochter-Verhältnis und über, ja, mit welchen subtilen Prägungen wir da mit groß werden. Also als Romanform einfach.
Finde ich spannend. Nee, danke für diese Empfehlung. Können wir auch auf jeden Fall dann auf Social Media integrieren. Ja, ihr findet nämlich auch Buchempfehlungen, Literaturempfehlungen bei uns auf Instagram. Schaut mal vorbei. Du hast auch geschrieben, ob Heilige oder selbstloses Opfer, in beiden Rollen verfolgen Frauen stereotypisch weibliche Strategien, um Konfliktsituationen für sich zu entscheiden. Wir haben das auch gerade schon thematisiert, dass Frauen eine Mitschuld tragen, das patriarchale System aufrechtzuerhalten. Und worüber wir eben kaum sprechen, ist unter anderem die Zeugin. Würdest du sagen, dass Opfer ist vor allem auch mitschuldig daran, dass das patriarchale System so aufrecht erhalten bleibt?
Ich finde vor allem das Opfer in Kombi mit der Mutti.
Mhm.
Das ist total interessant und ich glaube auch ganz schwergewichtig und diffus. Und da ist echt noch so ein Nebel drüber. Auch bei mir und auch, obwohl ich jetzt schon drüber geschrieben habe. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir diese, auf der einen Seite diese heilige Mutter irgendwie, also Mutter Teresa und die Mutter Gottes, wir haben so hohe Bilder von Mutterschaft und von diesem mystifizierten Mutterinstinkt und wie tief diese Liebe, also diese unglaubliche Liebe für das Kind, das ist da auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also eine totale Überhöhung und eine Engelsgleichheit eigentlich und auf der anderen Seite die krasse Unterwürfigkeit durch diese Bemutterung im Sinne von, ich opfere mich auf, ich opfere mein Leben für meine Kinder. Und das ist eine Kombi, die so brachial, also so schwer zu durchdringen ist. Und ich habe im Buch, habe ich das in der Szene von In The Bear, ich glaube in der zweiten Staffel ist das, wo ist so eine Mutter, die so ein Weihnachtsessen vorbereitet. Und sie ist irgendwie in der Powerfrau, in der Mutti, in der Opferrolle. Und immer wenn sie Hilfe bekommen soll, also jemand fragt, kann ich dir helfen, sagt sie, nein, nein, ich krieg das alles alleine hin. Und sie richtet das Essen, hat irgendwie 10 Gerichte gleichzeitig im Ofen und dann kippt das und sie fängt an zu weinen und sagt, niemand hilft mir jemals und ihr seid alle so undankbar. Und also, und das ist diese Überhöhung durch die Mutterrolle, durch das Bemuttern und ich mache das alle und ihr, also ich nehme euch auch gar nicht wahr, ich bemuttere. Und auf der anderen Seite diese Unterordnung durch diese Opferrolle von ich gebe mich auf dafür. Und das ist echt schwer schwer auseinander zu dividieren, von wo ist das toxisch. Und da ist ganz stark die Rolle, also wenn wir in der Rolle der Mutter sind und wie wir alle auch, aus einem System, aus einer Gesellschaft kommen, die eben Familien privatisiert hat und die sagt, das ist Familienangelegenheit, das ist Privatsache und wir haben diese Kernfamilien und was darin passiert, geht irgendwie auch nur die Familie was an. Das heißt, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt ist einfach erst seit kurzem wirklich Thema, also seit wenigen Jahrzehnten. Friedrich Merz hat noch dafür gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe nicht als Vergewaltigung zählt. Und ich meine, der ist heute noch in der Politik. Da sieht man, wie kurz diese Zeitspanne ist, dass wir überhaupt dieses Awareness auf dieses Thema haben. Und da spielt die Zeugenschaft natürlich eine große Rolle. Weil wenn dann meistens oder der Vater gewalttätig ist, dann und dann bekommt häufiger die Mutter die Rolle der Zeugin, die sagt, so schlimm ist es nicht oder wir bleiben trotzdem oder ihr Kinder sagt aber nichts. Und da wirklich die Empfehlung an Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig, ist das beste Buch, das ich dazu gelesen habe, wo es ganz explizit um diese Mutter und um die Mutterrolle und um die Scham geht. Und es gibt einen anderen Autor, David Bedrick, der ganz toll darüber spricht, über Scham und wie sie entsteht. Und er sagt eben, die Verletzung ist das eine. Also wenn ich eine Verletzung erfahre, weil mich jemand schlägt, dann ist das eine Sache, das ist eine Aggression. Und die Scham kommt aber erst nachher. Und die Scham ist abhängig von den Zeugen. Also die Scham ist davon abhängig, ob, angenommen, ich werde im Bus angegrabbelt. Oder wie du vorher meintest, deine Morning Pages, das Pärchen hat angefangen zu kichern. Und ich habe das vorher nicht deuten können, ob das jetzt, wie das Kichern gemeint war. Aber auf jeden Fall für mich war so ein, hey, weird. Also sie sagen nicht, sie kommen nicht zu dir und sagen, das ist total krank, was der Typ macht, sondern sie kichern, als wärst du selber schuld oder als wäre das lustig. Ja. Das heißt, sie haben in dem Moment die Rolle der Zeugen.
Voll.
Du hast eine Verletzung erfahren und sie beschämen. Also sie sagen, ist doch nicht so schlimm, ist doch lustig.
Ja.
Und was du dann mitnimmst, ist, offensichtlich mache ich was falsch oder offensichtlich sind meine Gefühle von Verletzung gerade nicht valide, weil es war ja lustig.
Ja.
Hätten sie stattdessen, wären sie zu dir gekommen, hätten gesagt, was für ein Creep.
Brauchst du Hilfe?
Genau, irgendwas. Wäre wahrscheinlich die Scham nicht entstanden, weil du sagst jetzt, okay, mein Weltbild stimmt, ich bin in Ordnung, wie ich die Welt wahrnehme, ist in Ordnung. Und was mit Scham passiert, ist, dass wir das so internalisieren und denken, ich bin nicht in Ordnung, wie ich die Welt wahrnehme, ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass gerade ganz viele sexuelle Übergriffe hier so passieren, die sind so minimal, irgendwie so, eben nur so kleine Übergriffe, wenn es nicht größere sind, wie ich setze mich auf dein Handtuch, ich nehme deine Hand, wie auch immer. Mm. Und ich denke, bin ich zu sensibel, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen? Und das ist alles dieses internalisierte Schämen oder beschämt werden von Gesellschaft, von Eltern, whoever. So. Deswegen ist diese Rolle der Zeugen so wichtig.
Ja, und dass man sich selbst mehr hinterfragt als eben die Aktion und Handlung der anderen Person, ist auch schon wieder ein Zeugnis davon, wie schwer es ist, als Frau in unserer Gesellschaft eben auch zu sich selbst zu stehen und seine eigenen Grenzen zu erkennen. Ich frage mich, wie ich überhaupt meine Grenzen erkennen soll in dieser Gesellschaft, in der ich eben erwachsen wurde als Frau, so, dass man sich in alles so reinzwängt, dass man hungert, dass man eben seine Grenzen ganz bewusst überschreiten muss, um als erfolgreiche Frau zu gelten. Und wie nehme ich denn dann überhaupt irgendwann mal meine Grenzen wahr?
Ja.
Das wird mir ja abtrainiert.
Ja.
Und was ich noch zu der Mutterschaft sagen wollte, was du ja auch geschrieben hast, was ich super spannend finde, du hast auch gesagt, wie interessant die Ambivalenzen schon alleine sichtlich gemacht werden, wenn wir über die heilige Maria reden.
Ja.
Was wird von der heiligen Maria gewollt? Sie ist eben, sie hatte keinen Sex, obviously, sie ist Jungfrau, aber ist dann Mutter Gottes.
Genau, ja.
Zeigt ja schon alles, sagt ja schon alles. Danke für nichts. Jetzt kommen wir mal dazu, wie wir diese toxischen Verhaltensmuster ablegen können. Was sind deiner Meinung nach toxische Verhaltensmuster, die wir auf gar keinen Fall weitergeben dürfen?
Ich glaube, ich würde gar nicht von auf gar keinen Fall sprechen, weil irgendwie funktionieren ja auch ganz viele auf eine Art. Das ist ja das leider. Also leider sind wir in einem System oder sind wir in einer Gesellschaft, in mehreren Gesellschaftsstrukturen, in denen diese Stereotypen total gut funktionieren. Deswegen bekommen wir sie auch beigebracht. Und Mein Wunsch ist aber, dass wir authentischer miteinander umgehen können. Und deswegen würde ich sagen, am besten einfach alle reflektieren, ehrlicherweise, ehrlich aufmachen. Und wenn ich schon lästere, und das ist irgendwie nicht zu sagen, ah, mache ich ja gar nicht, sondern sagen, ah, okay, interessant, warum mache ich das gerade? Hm. Warum fühle ich mich damit sicherer? Und was, glaube ich, sichere ich gerade dadurch? Mein Ruf, mein Status, meine Repräsentation, was auch immer. Also da so in das Reflektieren zu kommen von, warum mache ich das? Warum möchte ich, dass meine Tochter so und so aussieht? Also was sind da für Ängste, die dahinter sind? Wo können wir systemisch was verändern? Wo braucht es wirklich systemische Wut? Und wo braucht es individuelle Veränderungen? Und ich glaube, dass es, so wie du gerade schon meintest, es gibt auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, insgesamt einen Bruch zwischen dem, was wir irgendwie analysieren können, auch in Psychotherapie, und dem, was wir dann umsetzen können. Und ich glaube, dem Bruch müssen wir uns jetzt annehmen und gucken, wie kommen wir da in eine Verbindung. Also es kann sein, dass ich bei einem Freundesabend bin mit irgendwie meinen Freundinnen und wir sind total feministisch und wütend und irgendwie, und ich fühle mich total stark, wenn ich rauskomme, aber ich gehe dann in die U-Bahn und fühle mich dann unsicher, weil ich denke, boah, jetzt könnte ich mich nicht wehren. Ich wüsste nicht, ob ich mich wehren könnte. Und das liegt daran, dass es mir so schwer fällt, somatisch irgendwas zu sagen. Das fällt uns einfach schwer, Männern wie Frauen.
Die Grenzen klar zu sehen und auch zu kommunizieren.
Ach, vor allem das Kommunizieren. Ich glaube, das Sehen ist nicht, also, oder zumindest in meinen Freundeskreisen gar nicht mehr so das Problem. Okay. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre haben wir so viel Input bekommen durch Social Media von, was sind Grenzen, wie kannst du sie wie kannst du sie wahrnehmen, wie kannst du sie stellen. Wir haben so viel Psychotherapie irgendwie kollektiv gemacht. Und was ich aber sehe und was mir wehtut, ist, dass wir das alles intellektuell wissen und uns dann dafür schämen, dass wir es nicht anwenden. Und merken, krass, ich komme nicht raus aus den Mustern, ich mach's trotzdem weiter. Und für mich braucht es da wirklich somatische Arbeit. So einfach andere Referenzwerte dafür schaffen. Ja.
Voll spannend. Was mache ich als Frau, wenn ich diese Prototypen und Verhaltensweisen an mir entdecke? Was würdest du sagen?
Erstmal super. Also
Einsicht ist der erste Schritt zur wirklich? Besserung.
Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und was mich freuen würde, was ich jetzt öfter mitbekommen habe, ist auch, dass es wirklich hilft, das Buch und oder andere Bücher zu haben, um sich das erklären zu können. Und irgendwie auch, ich habe das total oft gemerkt, es war bei einer Freundin ganz stark, wo ich gemerkt habe, es stört mich unheimlich, dass sie mir immer mit einer Form von Mitleid begegnet. Und das war so eine Form von Bemutterung. Also so ein, oh, bist du gut angekommen? Und ich habe schon so einen Widerwillen in mir gemerkt, weil ich dachte, was soll dieses Mitleid irgendwie? Und mit dem Buch, mit dem Schreiben konnte ich dann so reflektieren von, okay, interessant, kommt aus dieser Bemutterung raus, aus diesem Stereotyp. Es kommt bei ihr wahrscheinlich daraus, dass sie irgendwie das Gefühl hat, damit sicher zu sein, wenn sie eben nicht auf Augenhöhe ist, sondern ein bisschen über der anderen Person steht, ein bisschen so tätscheln möchte. Und damit komme ich nicht klar. Und das hat aber den Konflikt aus unserer persönlichen Ebene rausgeholt. Und wir konnten das irgendwie uns zusammen angucken und gucken, woher kommt das? Und das war total spannend. Das hat das irgendwie entzerrt. Also ich habe das Gefühl, wenn wir einen systemischen Blick drauf haben können, warum wir Sachen machen, dann müssen wir das nicht mehr in diesen komischen, engen Zweier-Settings besprechen, sondern nicht mehr sagen, ich mag dich nicht als Person, sondern diese Eigenschaft triggert mich total und ich glaube, sie hat was mit deiner weiblichen Prägung zu tun und wahrscheinlich vice versa.
Interessant, wie bist du das Ganze angegangen? Also sagen wir mal, ich habe eine Freundin und ich merke, sie hat eben eine Art von toxischer Weiblichkeit, trägt sie in sich. Und ja, wie würdest du das dann thematisieren?
Also ich habe tatsächlich solche Gesprächskreise angefangen, aber das war dann auch, ich habe ja das Buch geschrieben, ich hatte keine Wahl. Also ich musste ja,
okay,
ich zu meinen Freunden schreiben, ich schreibe
den besten
das
Vorwand.
Und, genau.
Aber wenn du jetzt jemandem einen Ratschlag geben würdest, wie sollte man das angehen oder könnte man das angehen?
Ich würde das offen ansprechen in der Form, also in der größtmöglichsten Sicherheit, wenn das geht. Und ich glaube, was für mich das Wichtigste ist, und das wird meiner Meinung nach noch zu oft übersehen und nicht wahrgenommen, und ich glaube, das ist aber eine große Qualität von uns Frauen, also aus dieser weiblichen Prägung heraus, ist ja dieses Einfühlungsvermögen. Also, dass ich weiß, bist du mir gerade gegenüber einigermaßen so herzlich oder offenherzig oder bist du total kalt und abweisend und tust nur nett. Ich habe, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie die Leute im Raum sind oder in jedem Raum so. Und das ist ja auch in dem Vorwurf alter weißer Mann, steckt ja diese Verwunderung darüber drin, dass dieser Mensch das nicht machen kann und sich nicht einfühlt und nicht weiß, wann ist der Witz gerade unangebracht, wann stehe ich zu nah an der anderen Person. Also diese Verwunderung darüber, dass ihr das nicht unangenehm ist, dass es diesen Typen nicht unangenehm ist. Also jede andere Frau hätte ja sofort gecheckt, du möchtest gerade nicht reden.
Genau.
Und dass das nicht ankommt, ist so seltsam.
Und keine andere Frau hat sich einfach auf ein Handtuch dann gesetzt zu jemand anderem.
Never. Ja. Und das heißt, wenn wir diese Verwunderung dem alten weißen Mann gegenüber jetzt nicht nur als Kritik äußern, nicht nur sagen, das sind halt alte weiße Männer, die können das nicht, können wir ja genauso sagen, krass, wir können das aber. Wir haben die Einstimmung. Also wir haben die Qualität zu wissen, was ist der anderen Person wahrscheinlich unangenehm. Und ich möchte diese Qualität als Grundvoraussetzung für jede weitere Diskussion. Mhm. Und ich möchte sagen, ich weiß, du weißt, ich bin dir gegenüber eigentlich offenherzig oder ich bin dir gegenüber eigentlich gut gesinnt. Ich möchte nur darüber reden.
Mhm.
Und ich glaube, die Gefahr ist oft oder unsere Angst ist, dass wir die andere Person verletzen oder dass wir sagen, was ist, wenn ich dann eben böse rüberkomme, wenn das gemein klingt, wenn ich, ne? Und ich glaube, wenn wir aber mit diesen inneren Qualitäten, die einfach mit zu einer Lebensrealität nehmen und sagen, nein, du weißt, ich mag dich oder
ich sehe dich, genau. Ja, ich sehe dich, ich fühle dich, ich weiß, wer du bist, so
ja.
Schon mal einen Raum erschaffen, das meinst du wahrscheinlich genau. Mit einem sicheren Raum, wo man sich eben auch wohl fühlt und man weiß, es ist jetzt kein Angriff,
sondern
du möchtest eigentlich mit der Person über etwas sprechen, was du bei ihr wahrgenommen hast,
liebevoll. Genau, und aus einer Liebe für die andere Person, aus einer Liebe für den Wachstum der anderen Person.
Mhm.
Und das ist für mich eigentlich eine liebere Eigenschaft als Nettigkeit.
Ja, stimmt.
Die sagt so, ach nee, ist mir eigentlich, ich rede dann gar nicht drüber, denn ich möchte auch eine Liebe für den Wachstum meiner Freundinnen haben. Sagen, können wir das machen? Ich habe ich bin da zugewandt. So.
Mhm.
Und das möchte ich einfach etablieren. Ich glaube, wir können das etablieren, weil wir die Ressourcen schon da haben. Die sind irgendwie nur noch nicht Teil der Lebensrealität. Ja.
Weil ich habe mir auch schon voll oft so gedacht, ah, ich kann das wiedererkennen gerade, wie ich zum Beispiel Konflikte austrage mit meinen Freundinnen. Da trage ich gerade meinen toxischen weiblichen Teil und da sie. Wie würde ich das ansprechen?
Mhm.
Aber ja, wahrscheinlich so.
Ja.
Ich drücke hier einfach dein Buch in die Hand. Zum Beispiel. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist auch, muss man eigentlich in allen Dingen, die man macht, feministisch sein?
Also ich glaube, man muss gar nichts. Und die Frage ist nur, warum bin ich es nicht? Also was möchte ich sein? Und wann stelle ich einfach meinen Komfort, und das ist keine Wertung, das mache ich oft, wann stelle ich meinen Komfort und mein X, egal, die Welt ist irgendwie abgefuckt und ich muss irgendwie damit klarkommen. Und deswegen kaufe ich mir jetzt irgendwie ungesunde Getränke und irgendwelche T-Shirts, die auch nicht super fair produziert wurden. Because it happens und wo es nicht, also was ich sagen will, ist nicht unbedingt feministisch.
Mhm.
Wann mache ich das, um irgendwie klarzukommen mit der Welt?
Ja.
Und ich glaube, dass es enorm viele Ressourcen braucht, um immer feministisch handeln zu können. Also es braucht so viel Zuversicht, so viel Liebe, Liebesfähigkeit, so ein stabiles soziales Netz, so viele finanziellen Ressourcen, so viele Bildungsressourcen auch, die einfach nicht immer zur Verfügung sind. Wie siehst du das?
Gute Frage. Ich finde nicht, dass alles feministisch sein muss, was man macht. Darüber habe ich auch mit Salwa gesprochen, wie zum Beispiel Nägel machen, sich schminken, sich unbequeme Kleidung anziehen. Ich würde nicht sagen, dass das feministisch ist. Das wird feministisch inzwischen so gewaschen, weswegen der Begriff eben auch so verwässert ist. Aber man kann ja auch Dinge machen, die einem Spaß machen, bei denen man weiß, das ist jetzt nicht etwas, das den Feminismus voranbringt, aber es ja gibt mir gerade etwas, was mir gut tut und was mir Freude bringt. Aber dann zumindest zu wissen oder eben auch zu reflektieren, wieso man es überhaupt macht und was die Intention dahinter ist, was die Motivation dahinter ist, finde ich einfach wichtig.
Ja.
Weißt du?
Voll. Und vielleicht ist das ja auch eine Ressource. Also, dass du sagst, mir macht es einfach Spaß, meine Nägel zu lackieren.
Ja.
Und weil mir das Spaß macht, weil ich da irgendwie Energie auflade, kann ich dann wieder feministischere Kämpfe, Themen ansprechen, also in einem anderen Zeitpunkt. Also, das ist ja auch einfach eine Dynamik oder das wechselt. Ich glaube nicht, dass wir gute Menschen sein müssen.
Was meinst du, wie sieht das Gegenteil von toxischer Weiblichkeit aus?
Ich glaube, authentische Schwesternschaft. Und ja, wirklich. Und Schwestern, das ist so ein doofer Begriff. Der hat Julia Korbig das Buch drüber geschrieben, Schwestern, das ist auch so ganz toll, wo sie auch sagt, Sisters im Englischen hat eine ganz andere feministische Aufladung. Mm. Schwestern im Deutschen hat was von Krankenschwestern oder Nonnen.
Stimmt.
Das heißt, was von Menschen, die nicht unbedingt solidarisch miteinander sind, sondern solidarisch mit dem System, solidarisch mit Männern.
Stimmt. Sich aufopfern.
Ja, per se antifeministisch im Deutschen geprägt. Schwesternschaft. Und ich würde es gern im Sinne von Julia Korbig einfach wieder entpatriarchalisieren. Sagen, wir brauchen das. Brauchen diese Zusammenhalt und auch auch Männer und Frauen, und dass da einfach Vertrauen entstehen kann. Und nicht Vertrauen über Manipulation.
Sondern durch Authentizität.
Ja, und durch, dass ich vertraue dem anderen, weil ich glaube, dass er ein guter Mensch ist.
Ja.
Und ein aufrichtiger Mensch oder ein integrer Mensch. Mhm. Darum geht's wahrscheinlich.
Welche feministischen Vorbilder hast du? Und was haben sie dir beigebracht?
Ich bin ohne feministische Vorbilder groß geworden. Mhm. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Ohne dass ich das wusste. Ich wurde ganz arg geprägt von diesem männlichen Genialitätsgedanken. Also so Thomas Mann und Goethe und Schiller und whatever. Also Thomas Bernhard. Ganz viele männliche Autoren vor allem, die man so lesen muss. Und dann ist man irgendwie gebildet und klug. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und jetzt erst später eigentlich, in den letzten Jahren, kam ganz viel feministische Literatur dazu und auch Frauen einfach, die mich so inspirieren oder mitprägen und die mir jetzt auch auf den Lesungen begegnen. Ich denke, krasse Frauen, krasse Lebenswege. Und ja, ich glaube, das ist jetzt eher eine Prägung in meinen 20ern tatsächlich.
Schön, dass du auch so eine Entwicklung da wahrnimmst, und wahrscheinlich wird sich das auch niemals verändern, dass du immer wieder einen Fortschritt erlebst und neue Vorbilder hast.
Ja.
Was wünschst du dir von den Menschen, die dein Buch lesen?
Ich glaube, ich wünsche mir von den Menschen nicht so viel. Ich finde sogar, das Buch ist einfach nur mein Versuch, meine Perspektive bereitzustellen, so, und nicht zu sagen, ich habe diesen Begriff jetzt letztendlich geprägt oder ich habe die letzte Definition über diesen Begriff, sondern nur zu sagen, okay, aus meiner Brille und wirklich jetzt mit 27, das werde ich in 10 Jahren anders sehen und in 20 Jahren. Jetzt gerade ist das mein bester Versuch, mit dem Thema umzugehen und das ehrlich zu beantworten. Und wenn das Leuten irgendeine Form von Resonanzboden bieten kann, wo man sagt, krass, da sehe ich mich voll wieder, aber auch, da sehe ich mich gar nicht, das ist ja auch so eine Info, dann fände ich das gut. Ja.
Richtig toll. Dankeschön. Toll.
Danke dir.
Unsere G-Tipps. Ich habe eine letzte Rubrik, und zwar die G-Tipps, etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben zu dem Thema. Ich habe hier die Frage, wie emanzipiere ich mich aus meiner Erziehung zum netten Mädchen oder Powerfrau, Bitch und so weiter?
Also für mich wäre das eine Lesen,
ja.
Also wirklich analytisch lesen. Und das andere ist Körperarbeit, das war für mich auch unheimlich wichtig. Pascal Beaumart kann ich empfehlen, Holistic Bodywork. Ich kann das Ananda-Zentrum in Köln sehr empfehlen für Tantra-Massagen. Ich selbst werde jetzt Kurse anbieten zum Thema toxische Weiblichkeit, wo ich baue die gerade auf, dass man zu jedem Prototyp, wenn man sagt, okay, ich finde mich voll in der Bitch wieder, wie ändere ich das? Und ich entwickle gerade mit anderen Frauen dazu Übungen, genau, dass wir das einfach somatisch verändern und transformieren können.
Mega.
Mir fehlt das im Deutschen noch echt. Es gibt wenig dazu. David Bedrick macht tolle Vorträge und tolle Kurse über Scham und Beschämung. Und Alexis Sabatino macht ganz tolle Frauen, also Sister Shadow, das habe ich auch im Buch beschrieben, wie sie und genau die Themen von, wie spreche ich mit meinen Freundinnen, wie geht authentische Schwesternschaft versus Nettigkeit und Fakeness. Das wären so Sachen, die mir gerade so einfallen.
Richtig cool. Danke sehr.
Voll gerne.
Ja. Also du hast mir schon echt sehr viel weitergeholfen in meinem Werdegang und auch so für mein eigenes Verständnis. Ich hoffe, dass das bei ganz vielen auch so passiert. Ich bin eigentlich schon fast davon überzeugt. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke auch, dass du da warst und hier die Zeit genommen hast.
Danke dir. So ein richtig schön. Also vielen, vielen Dank für den Raum, für das Gespräch.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und auch danke an euch, an alle ZuhörerInnen da draußen. Wie immer, uns gibt es überall auf Social Media. Lasst uns da gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und ob ihr auch Einwände habt, ob ihr Ideen habt für die nächsten Folgen von Gästinnen und Themen und so weiter. Jede Woche gibt es eine neue Folge G-Spot und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Bye!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann.
Leute, ich will gar nicht lange stören. Es kommt zum Äußersten. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee. Ihr hört jeden Morgen diesen Podcast und denkt, verdammte Hacke, wie ist das denn wohl auf der Bühne? Ist das genauso unterhaltsam, informativ und möglicherweise vielleicht spontan witzig und stellenweise sogar absolut eskalierend? Dann kommt doch einfach mal zu uns, zu den Live-Shows. Andreas Loff und ich, wir begrüßen tolle Gäste auf der Bühne, in den unterschiedlichsten Städten. Dabei sind unter anderem Jasmin Mbarek, Markus Feldenkirchen, Özcan Kosa, Lena Kassel, Florence Gaub, Ina Müller wird da sein. Außerdem Fidi Oetker, Linda Zervakis und viele, viele mehr. Wir freuen uns auf euch in Städten wie zum Beispiel Köln, Hannover, München und vielen, vielen anderen. Apokalypse und Filterkaffee live. Tickets findet überall da, wo es Tickets gibt. Und natürlich auch als Link in den Shownotes. Wir sehen uns.